daddy. You're so embarrassing.
Pop und Pubertät, der Podcast mit Klaus Bieler und Marc Hofmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Pop und Pubertät, und es ist eine ganz besondere Ausgabe, gar nicht so sehr wegen der Gäste, die ja mittlerweile auch schon zum Standardprogramm gehören, nämlich Alex Watzke und Martin Pieler.
Juhu!
Herzlich willkommen.
Standard.
Standardprogramm, sehr gut.
Das, was wir ist wirklich besonders? Ja, ihr seid jetzt wirklich Dauergäste. Ich mache mit euch bald mehr oder regelmäßiger als mit dem Klaus gerade.
Überholen wir
jetzt Gefühl. Ja, genau. Mehr Sonderfolgen als reguläre Folgen. Und diese Sonderfolge ist auch wirklich was ganz, ganz Besonderes, weil wir zum ersten Mal nicht schwerpunktmäßig über Musik sprechen, sondern über ein Thema, das auch immer mal eine Rolle spielt und jetzt aber der Hauptinhalt ist, nämlich wir sprechen über Serien, und zwar nur über TV-Serien. Und das haben wir lang angekündigt, und jetzt haben wir diesen Ballon gestartet, und dann sind wir letzte Woche zu dritt losgaloppiert, und jeder hat, glaube ich, für mindestens 2 Folgen jetzt hier was zu sagen zu diesem Thema. Ich gehe davon aus, wir sind alles 3 schon so Serienspinner, oder?
Ja, also, das kann man so sagen. Die Seite okay. serienjunkies.de, die war auf jeden Fall auch von mir früher häufig frequentiert. Serien, das passte schon ganz gut. Ja.
Ja. Und jetzt, du.
Nee, ich wollte nur sagen, also wir haben ja bei uns auch immer so die Hausaufgabe, wo wir über Filme reden, und hier bei den Sonderfolgen oder bei unseren Folgen hier haben wir ja auch immer vor allem über Filme geredet, und jetzt freue ich mich wirklich darauf, jetzt endlich mal irgendwie mit den Serien vom Leder ziehen zu können, weil da hat sich so einiges natürlich auch angestaut, was man unbedingt loswerden will.
Genau, und jetzt haben wir da so ein paar Kategorien uns überlegt, wie man das alles sortieren könnte, weil es sind ja alle Dämme gebrochen die letzten Jahre, das überhaupt noch einzufangen, was da eigentlich alles los ist, und wir gehen auch so ein bisschen in die Vergangenheit, und das ist jetzt ja schon die obligatorische Einstiegsfrage, normalerweise ja zum Thema Musik, jetzt aber zum Thema Serien, ihr zwei, was sind eure frühesten TV-Serien-Erinnerungen, wie ging das los bei euch?
Also die früheste Erinnerung tatsächlich, die ich, glaube ich, habe, was so in irgendeiner Form so mit Fernsehen und Serien zu tun hat, ist tatsächlich die Abspannmelodie von der Lindenstraße.
Ach ja, gut. Sowas habe ich hier auch.
Würde ich sagen. Wobei ich das aber natürlich, also das habe ich nie selber geguckt. Aber das ist halt so, also ich kann mich daran erinnern, ich glaube, das war so ein, ich weiß gar nicht, lief das auch mal so sonntags oder so? Ich weiß das gar nicht. So Vorabendprogramm, glaube ich, ne? Mhm. Und ich glaube, das war irgendwie so relativ ritualisiert dann da irgendwie so in meiner Familie irgendwie so. Und deswegen ist das so eine Erinnerung. Die erste Serienerinnerung, die ich so selber wirklich aktiv habe ich jetzt hier auch hier in unserer ersten Kategorie aufgeschrieben, ist Siebenstein.
Oh, Siebenstein? Ja, mit dem Raben und dem
mit
Koffer.
Mit dem Raben Rudi und dem Koffer und so einer Frau, zumindest damals.
War die nicht eine Hexe oder so?
Nee, ich glaube nicht. Nee, die hatte so ein Antiquitätengeschäft.
Warum konnten also dann die alle sprechen?
Also, was weiß ich, Digga, weil das eine Kinderserie ist. Die lief aber auch von 1988 bis 2019. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass da diese Frau nicht immer dieselbe Frau war, und möglicherweise konnte die ab irgendeinem Punkt auch mal zaubern. Aber in die Staffeln Siebenstein, die ich kenne, da wurde da nicht gezaubert.
So. Also über die Lindenstraße müssen wir, glaube ich, an anderer Stelle nochmal ganz kurz sprechen. Da können wir nicht unerwähnt lassen, wenn wir über deutsche Serien sprechen, einfach auch was die Wichtigkeit angeht. Aber würde ich, glaube ich, mal an eine andere Stelle schieben. Alex, was war bei dir?
Ja, genau. Also ich habe überlegt, bei diesen Kinderserien, natürlich könnte man jetzt ordentlich irgendwie alle Cartoons aufzählen, die man so als Kind geguckt hat. Ich denke, das ging irgendwie sowas von so los mit, weiß nicht, Biene Maya vielleicht. Das war wohl, glaube ich, einer der ersten Cartoons, die ich so gesehen habe.
War das bei dir noch die alte oder schon diese?
Ja, klar.
Genau, okay.
Ja, die alte, die Anime Biene Maya oder auch diese ganzen alten Anime-Sendungen, wo man früher noch nicht wusste, dass das auch auch Animes sind, wie Heidi oder sowas. Sowas hat man früher dann auch schon geguckt. Ich glaube, das habe ich auch schon relativ früh geguckt. Aber generell habe ich vorgehabt, hier die ganzen Cartoons außen vor zu lassen, weil sonst reden wir wirklich 10 Folgen hier über, über dieses Thema. Ja, und deswegen habe ich noch mir aufgeschrieben, vor allem die Astrid Lindgren-Sachen. Mhm. Also Michel, Pippi Langstrumpf und Carlsson vom Dach. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das wirklich als Serie durchgeht, weil das waren ja auch irgendwie so kleine Filme.
Also Pippi Langstrumpf sind eigentlich Spielfilme, denke ich.
Die einfach in kleinere Teile
Die wurden vielleicht nochmal anders gesendet, aber das sind eigentlich eineinhalbstündige Spielfilme, glaube ich.
Genau, und deswegen habe ich noch eine Sache dabei, nämlich Pumuckl.
Ja. Unbedingt.
Das war definitiv auch eine Sendung, die ich früher viel gesehen habe. Und da fiel einem auch nicht auf damals, dass das auch schon viel, viel älter ist, als man selbst war. Also wann habe ich das geguckt? Vielleicht 89, 88, irgendwie so um den Dreh. Das muss ja dann schon bestimmt 20 Jahre gelaufen sein oder 10, ne?
Ja, 10. Also ich würde sagen, es ist so frühe 80er Jahre kommt es im Fernsehen. Ja. Also ich meine, ich habe diese Erstausstrahlung mitbekommen. So war es. Ja. Ich habe ein interessantes Thema, da, wenn ich über meine Serie, allererste Serie nachdenke, das war die Augsburger Puppenkiste Jim Knopf.
Ja.
Und da habe ich gelesen vor einigen Jahren, dass die Öffentlich-Rechtlichen diese alten Augsburger Puppenkiste-Reihen nicht mehr senden, weil sie sie für nicht mehr zeitgemäß ansehen. War so eine Pressemeldung. Und das fand ich irgendwie bemerkenswert. Oder habe ich nie so richtig vergessen, weil ich so bei meiner großen Tochter, die 2007 geboren ist, das war eigentlich auch das Erste, was ich ihr gezeigt habe, so mit 4. Die dachte, glaube ich, bis 4 im Fernsehen läuft nur Fußball. Die hat wirklich kein Fernsehen geguckt. Internet, Streaming, YouTube war alles noch nicht kein Thema. Und dann dachte die, das Erste, was die gesehen hat, war Augsburger Puppenkiste. Und jetzt bei meinen nachfolgenden Kindern, die natürlich deutlich jünger sind, jetzt 6 und 8, war das dann schon schwieriger mit der Augsburger Puppenkiste, weil die natürlich schon ganz andere erste Seherfahrungen gemacht haben. Habt ihr jetzt bei euren eigenen Kindern so beobachtet, wie sich Fernsehen jetzt auch verändert hat und wie man, wenn man mit Paw Patrol oder so einsteigt, eigentlich nicht mehr zurück kann zu Pumuckl oder zu vielleicht sogar zu Michel von Löhneberger oder so?
Ja, Pumuckl habe ich noch nicht probiert, aber ich habe es tatsächlich mal probiert mit Augsburger Puppenkiste, weil ich da auch großer Fan von bin. Das hätte ich hier auch erwähnt, weil es ja auch nochmal interessant erzählt ist, wegen so Seriality und so, aber dazu kommen wir später noch. Genau, da habe ich auch früher alles geguckt, was es so gab, Urmel und Jim Knopf und so. Ich habe versucht, meinem Sohn das zu zeigen, weil wir auch mal in Augsburg im Urlaub waren und wir dann auch in diesem Augsburger Puppenkiste-Museum waren. Aber nee, hat ihn nicht interessiert. Obwohl es mit Eisenbahn zu tun hat und obwohl er da eigentlich Spaß dran hat an Eisenbahnen, das hat den nicht interessiert. Also entweder er ist noch zu jung dafür gewesen oder es ist einfach zu langsam und zu oll.
Es ist schon langsam erzählt. Ich habe es jetzt nochmal geguckt mit meinen Kindern und es ist schon langsam. So, ja, es ist nett.
Passiert ja auch in der ersten Folge gar nichts.
Ja, es passiert wirklich ganz wenig. Dann ewige, dann bei den nächsten Folgen dann auch ewige Rückblenden. Also schon, glaube ich, so 5 Minuten nochmal die Folge nacherzählt.
Ja, ja.
Nochmal. Und denke, oh Gott, ja, mach doch mal hin. Also, naja, aber es ist halt so nett und so charmant. Wobei ich bei den anderen Sachen, Urmel und so, hat bei mir auch alles nicht funktioniert. Also es war wirklich nur Jim Knopf.
Ja. Ich schaue noch mal, vielleicht geht es ja doch noch klar. Aber ich kann ein bisschen verstehen, warum die alten Sachen nicht mehr zeigen. Also an manchen Stellen habe ich auch schon gedacht, okay, hier drückst du gleich mal auf Skip. Wenn Frau Waas irgendwie sagt, irgendwie da kommt diese Kiste an mit Jim drin und sie sagt, eigentlich warte ich auf Lakritzbonbons. Schwarz ist es ja schon, aber keine Lakritzbonbons. Dann denke ich mir, heute nicht, vielleicht mehr so gut gealtert. So.
Wobei ich echt bei den anderen Serien, da Vicky und Biene Maier finde, diese alten sind so toll und sie funktionieren immer noch. Also gerade Vicky, wenn man das noch als Cartoon, der funktioniert einwandfrei, hat bei meinem Sohn total reingeknallt oder bei meinen beiden jüngeren Kindern.
Auch super.
Die alten und auch die Hörspiele mit diesen alten Stimmen. Mhm. Großartig. Stimme von Halvar, von Snorre natürlich sowieso. Wahnsinnig toll, Musik toll. Funktioniert tadellos. Braucht es keine Neuauflage von mir aus. Habe ich auch nie geguckt, irgendwie diese neue Fassung.
Biene Maya, aber teilweise auch echt gruselig. Also ich kann mich auch noch als Kind erinnern, wie da teilweise Folgen waren, wo ich echt jetzt noch weiß, was da passiert ist.
Ja, mit der Spinne so und so, ja.
Ja.
Oder Hornissen.
Mit dem, ja, da war so einiges.
Ich habe so ein Glücksbärchis-Trauma, weil es da irgendeine Folge mit so einem Monsterbaum gab. Das ist, verfolgt mich, glaube ich, insgeheim noch heute. Augsburger Puppenkiste, muss ich sagen, weiß ich gar nicht. Also ich weiß, dass es Urmel auf dem Eis gibt und ich weiß, dass es hier Jim Knopf und so gibt. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe das wirklich nie gesehen. Also auch als Kind nicht. Das Einzige, was der Augsburger Puppenkiste, was ich gesehen habe, wirklich aktiv, wo ich mich dran erinnern kann, und das hatten wir auch dann irgendwie so auf VHS aufgenommen, das habe ich dann halt auch so gebingewatcht, war Kater Mikesh.
Ja, Kater Mikesh.
Aber da habe ich aber auch jetzt gerade. Also, wenn du mich jetzt auf den Plot festnageln müsstest, würde ich die Wette auf jeden Fall verlieren. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr.
Ja.
Worum es da so genau geht. Wüsste
ich jetzt auch nicht mehr, aber.
Schwierig. Ja. Weiß ich nicht. Also, und von wegen so schwierig, so, da war, glaube ich, viel mit so Sinti- und Roma-Sachen auch irgendwie, die jetzt, glaube ich, heutzutage vielleicht auch nicht mehr ganz so. Nicht so in den Zeitgeist passen, formulieren wir es mal so. Aber. Wie gesagt,
aber es gibt ja Neuauflagen von manchen Sachen zumindest, von Jim Knopf und so. Müsste man vielleicht da nochmal gucken. Ja.
Ich würde gerne zwei Dinge noch erwähnen, was Kindheitsserien angeht. In den 80er Jahren, ich weiß nicht, ob es sie bei euch dann noch gab, die Weihnachtsserie. Das war eine eigentlich so eine Institution in den frühen 80er Jahren, wo am ersten Weihnachtstag fing etwa so eine Miniserie an. Die lief dann an jedem Abend eine Folge. Und das war 1981, meine ich, die erste war eine Serie mit dem Titel Silas. Und die hat mir unfassbar gut gefallen. Patrick Bach war der Hauptdarsteller, so ein Kinderstar, der dann danach auch nie mehr, glaube ich, so den Erfolg hatte als Schauspieler. Und diese Serie ist auch nicht ganz unschuldig daran, dass mein Sohn so heißt tatsächlich, weil die war für mich wahnsinnig wichtig. Und dann gab es die nächsten Jahre dann immer so diese Weihnachtsserie. Dann war Jack Holborn war dann 82, so eine Piratenserie, auch wieder mit Patrick Bach. Dann kam dann Anna, Patrick Packard, 83, 84 so. Und dann Anna war so 86, 87 nochmal, glaube ich, dann sogar mehr, gab es sogar 2-3 Jahre hintereinander dann Anna, das war so eine, glaube ich, so eine Ballettserie dann eher für Mädchen, hat mich dann schon nicht mehr so interessiert, aber das war so eine Institution der 80er Jahre, die Weihnachtsserie, was das Tolle an der Weihnachtsserie war, man musste halt nicht immer eine Woche warten bis zur nächsten Folge, das weiß man ja heute vielleicht so als junger Mensch auch nicht mehr, dass es einfach eine Woche ging, bis die nächste Folge kam.
Da hattest du auch schon wieder vergessen, was eigentlich in der Folge davor passiert war. Und so. Ja. Aber das war ja bei
früheren Serien auch nicht wichtig. Aber das Gute ist, es war ja egal.
Ja, genau. Bei den meisten war es egal. Und da gab es natürlich viele so Serien wie Ein Colt für alle Fälle oder so. Das waren ja dann eh immer abgeschlossene Folgen. Da war es ja auch egal. Manchmal gab es so eine Zweiteiler, so, ja, die so zwei Folgen, die irgendwie ein Plot waren. Aber ganz selten. Ansonsten war es wirklich ja wurscht.
Ja.
Und dann noch eine Erinnerung, da möchte ich noch kurz was erzählen dazu. Es gab freitagabends, ich weiß teilweise wirklich von den Serien noch, wann das lief. Und da gab es freitagabends eine Reihe, das hieß Väter der Klamotte. Und deshalb war das so eine Erinnerung für mich mit meinem Vater, weil der war auch großer Fan von so amerikanischen Comedians. Und da liefen so Clips von Laurel and Hardy und von Harold Lloyd und Buster Keaton und so. Das heißt, diese Schwarz-Weiß-Comedy aus Amerika kenne ich eigentlich davon. Und das hat sich mir wahnsinnig eingebrannt. Und der Vorspann war ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die Tanzszene von Stan und Ollie vor dem Saloon. Ist aus irgendeinem Westernfilm, gibt es eine Szene, wo die aus einem Saloon rauskommen und dann so einen Tanz machen, irgendwie so einen albernen. Und es gab ja vor ein paar Jahren mal ein Biopic, Laurel and Hardy, glaube ich, mit John O'Reilly. O'Reilly spielt Oliver Hardy und wie heißt der? Coogan? Steve Coogan spielt Stan Laurel. Und dieser Film beginnt mit den Dreharbeiten zu dieser Tanzszene. Und ich habe den Film mir angeschaut im ersten Lockdown und schaue mir das an und das fängt mit dieser Tanzszene an und ich merke plötzlich, dass mir die Tränen runterlaufen. Also, das ist ja unfassbar. Wie lange habe ich denn das nicht mehr gesehen? Und dass die ausgerechnet mit dieser für mich so wichtigen Szene diesen Film anfangen, war sehr bemerkenswert für mich.
Das war wahrscheinlich bewusst. Also das ging wahrscheinlich mehreren Leuten. Die Intro-Szene war.
Ja. Ja, gut.
Ich habe noch so drei Sachen, die auf jeden Fall so in der Kindheit noch sehr wichtig waren. Dann so in der Grundschulzeit. Also alles davor war ja eher so in der ganz frühen Kindheit. Warum auch immer man da schon Fernsehen durfte. Aber damals irgendwie war das kein Thema. Ja. Das lief einfach Fernsehen.
Und hat es uns geschadet?
Weiß doch nicht. Ja, aber ich glaube,
vielleicht.
Zumindest führt es dazu, dass wir heute diese Folge hier aufnehmen können. Also von daher. Deswegen drei Sachen. Vor allem die Dinos möchte ich noch erwähnen. Mhm. Weil kein Cartoon, aber trotzdem irgendwie sehr lustig mit diesen Puppen. Auch eine Disney-Serie tatsächlich. Und ist auch der Grund, warum jetzt muss man schon sagen, ehemaliger Zweitpodcast nicht die Mama auch so hieß, natürlich. Dann, ganz wichtig für mich, die Power Rangers. Die waren in der Grundschulzeit wirklich, wirklich wichtig. Mhm. Wir haben das eigentlich geguckt und gespielt und alles, ne? Und hatten die Actionfiguren und so weiter und so fort. Und alles, was man da sonst so an Merch zu kaufen konnte, gab es bei uns und auch bei allen Freunden. So. Und ganz wichtig, die Serie ist völlig in der Versenkung verschwunden. Die findest du auch gar nicht mehr, wenn du mal nach alten Serien googelst oder so. Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, die TV-Serie. Das hat mich damals super weggeflasht. Das war, also der Film ist ja bekannt, ne, mit diesem Wissenschaftler, der aus Versehen eben seine Kinder und so schrumpft, mit diesem Schrumpfstrahler. Und in dieser Serie kam dann halt in jeder Folge hat er noch was Neues erfunden. So. Den Schrumpfstrahler gab es auch immer.
Weil der einfach der Wissenschaftler mit der flachsten Lernkurve der Geschichte ist.
Und natürlich ging es irgendwie immer schief und zwischendurch waren sie im Körper des Opas mit ihrem Auto, was auch fliegen konnte. Und da gab es auch noch Aliens und Zeitreisen. Und ich damals sowieso von Zurück in die Zukunft mega geflasht. So. Und das hat so gut da reingepasst. Das war meine absolute Lieblingsserie früher. Also
toll.
Richtig toll. Habe ich letztens noch so ein Freundebuch gefunden, wo ich den Schauspieler Peter Scolari noch als mein Lieblingsschauspieler reingeschrieben habe. Ja.
Ich habe auch noch zwei Kindheitsserien, die so ein bisschen vielleicht so exemplarisch auch eher so sind. Ich habe nämlich Zeichentrick mit reingenommen und habe immer gedacht, so in Kategorien, weil wie gesagt, das alles aufzuzählen dauert zu lange. Also einmal muss ich auf jeden Fall erwähnen, Darkwing Duck.
Ja.
Als die mit Abstand beste Disney-Zeichentrick-Serie aller Zeiten eigentlich. Mhm. Und vor allen Dingen, ich glaube, auch eigentlich heute noch immer noch gut guckbar, weil die halt auch schon so diesen Pixar-Style hat, so mit dieser Extra-Ebene für Erwachsene sozusagen. Weil man halt so diese Superhelden-Satire da mit drin hat, die Kinder nicht raffen sozusagen.
Voll gut.
Und dann halt da drumherum alles so da, so aus dieser Tiger-Enten-Club-Zeit halt. Ne? Also das muss man irgendwie alles zusammenarbeiten. Und dann jetzt noch ein bisschen später, so eher so im schon fast im jugendlichen Alter, so die ganzen da, wo dann so die Anime-Welle kam, wo man auch gerafft hat, dass es ein Anime ist, also nicht Heidi und Biene Maya, sondern natürlich Pokémon spielt da sicherlich bei vielen eine Rolle. Ich habe mich aber nicht für Pokémon entschieden, sondern ich möchte hier Yu-Gi-Oh! Erwähnen. Es ist am Ende
Alex
auch Pokémon,
nur
dass, sie keine Monster haben, sondern ein Kartenspiel spielen. Am Ende ist jede dieser Anime-Serien dasselbe.
Ja.
Also es ist, ob das Pokémon, Digimon, Yu-Gi-Oh!, Beyblade oder wie das alles heißt, das ist alles derselbe Plot.
Und Mila.
Mit denselben Charakteren und so, aber ist egal.
Ja.
Aber Yu-Gi-Oh! Habe ich ganz besonders viel gerade am Anfang geguckt, weil ich zu der Zeit ja selber auch hier mit Magic so ein Trading Card Game gespielt habe und das war natürlich einfach die Vorstellung, wie geil es wäre, wenn diese Karten irgendwie mit so Hologrammen in echt sein könnten. Das war
ja. Nee.
Okay.
Aber Dragon Ball auch noch. So.
Ja, wobei, da war man ja schon wieder noch mal.
Da war noch älter, genau. Das kommt jetzt später noch.
Ich würde, wir sind ja so, wir wollen ja eigentlich auch dahin so zu den Serien dann der 2000er, wo sich ja, ich würde es mal so eine Serienrevolution auch nennen, können wir ja nachher noch genau schauen, was da genau passiert ist, aber würde da noch ganz kurz in der Zeit vorher bleiben und nochmal einen Schritt zurückgehen, sogar nochmal vor unsere Kindheit und so ein paar Serien einfach nur nennen, der Vollständigkeit halber, die wahrscheinlich so aus den 60er, 70er Jahren vielleicht sogar halt die großen Serien waren, wo ich zum Beispiel auch noch Geschichten gehört habe, wo meine Eltern vom Skifahren heim sind am Sonntagmittag, weil Bonanza im Fernsehen kam. So, also Bonanza ist so in unserer Familie, glaube ich, eine ganz wichtige Serie, die ich auch in meiner Kindheit angeguckt habe, glaube ich, 60er Jahre so. Müssen wir, Lassie war für meine großen Schwestern, die auch deutlich älter sind, also und zwar die Schwarz-Weiß-Serie mit dem echten Hund irgendwie. Weiß nicht, ob ihr da jemals was gesehen habt. Ich habe noch mal ein oder zwei Folgen noch mal geguckt. Und dann eine ganz wichtige deutsche Serie auch, Raumpatrouille Orion.
Da habe ich letztens mal eine Folge von gesehen.
Auch, ja. Auch 60er, 70er, also schwarz-weiß auf jeden Fall.
Noch. Schwarz-weiß, ja. Und sehr deutsch.
Und Spülbecken. Ja, Spülbecken, genau, sind involviert. Ja.
Und dann noch eine Serie aus den 70er Jahren, die mir in meiner Jugend dann sehr wichtig war. Da habe ich noch sehr, sehr, sehr viel schöne Erinnerungen dran. Eine Serie mit Roger Moore und Tony Curtis, die hieß Die Zwei. Und da müssen wir erwähnen natürlich den Synchrongott, was deutsche Synchronisation angeht, Rainer Brandt, der ja, diese Serie gilt ja als überhaupt nicht witzig im Original und die haben daraus einfach eine Screwball, ich weiß nicht, also ein Comedy-Feuerwerk einfach irgendwie abgefeuert da. Und Rainer Brandt hat für Belmondo und auch, ich glaube, für die Bud Spencer-Filme und so weiter, also genau, fast alle ja irgendwie Action-Comedy-Filme der 70er und 80er Jahre irgendwie Rainer Brandt dafür verantwortlich. Oft albern, aber halt auch unfassbare Sprüche, wenn man irgendwie googelt, findet man wahrscheinlich so 20 so Sprüche und Phrasen, die so in den Sprachgebrauch übergegangen sind, die einfach von ihm sind, die es so vorher nicht gab. Ja. Und Die Zwei war für mich also wirklich Kult auch mal eine Weile so in meiner Jugend.
Genau, das kolportiert man immer damit. Und solche Synchronfreiheiten gibt es halt heute gar nicht mehr. Ne? Das, nee. Also, dass da irgendwie mal was, ein Witz irgendwo gemacht wird, wo gar keiner ist. Teilweise wir fehlen stattdessen dann einfach alle Witze. So, selbst die Comedy-Sendung.
Und zwar schlecht.
Ja. Ja, ja. Also Comedy lässt sich auch wirklich, wird man ja vielleicht, wenn wir über Komödien heute noch sprechen, lassen sich in der Synchronfassung fast nicht schauen. Also bei einem Thriller oder so ist es relativ teilweise ein bisschen egal. Ja. Aber sowas wie Modern Family oder so auf Deutsch anzuschauen, wenn man mal aus Versehen auf Deutsch in der deutschen Fassung landet, denkt man sofort, huch, nein, bloß nicht irgendwie,
ja, ja,
sofort auf Englisch. Geht gar nicht.
Ist aber auch eine neue Entwicklung. Ne?
Ja, ja, klar. Ja.
Bei How I Met Your Mother war das mal, wo wir jetzt gerade hier sind. Mhm. Da hatte Barney, der ja immer einen Anzug trägt, mal einen Schlafanzug. Also einen Anzug, ne, den er auch dann eben zum Schlafen. So. Und die haben die Gelegenheit einfach nicht aufgegriffen, einfach Schlafanzug-Anzug zu sagen oder irgendwie sowas, sondern du hast sogar einen Anzug-Pyjama? Und ich dachte mir, hey, das ist doch so einfach, dass ihr daraus jetzt einen Witz macht. Mhm. Wieso lasst ihr den liegen? So, egal, kommen wir noch.
Mein Lieblings Horror Match Mother Übersetzungsverkacker ist, es gibt irgendwann mal den Wortwitz von Barney, von Ted, dann sagt er so, weil es geschneit hat, dann sagt er Snow Problem. Und übersetzt wurde das mit Schnee ist doch Schee.
Ja, naja, also, immerhin
versuchen. Ja, sie müssen halt was versuchen.
Ich muss halt sagen, ich gucke ja grundsätzlich alles auf Deutsch und nichts im Original. So, und ich muss jetzt sagen, also Modern Family zum Beispiel habe ich nie irgendwas auf Englisch geguckt und feiere ich trotzdem total. Also das funktioniert für mich
auch. Ich glaube, das ist halt, wie man es gewohnt ist. Ja.
Und genau. Und bei How I Met Your Mother war das auch so, das habe ich auch eigentlich komplett auf Deutsch geguckt. Und diese Szene hat mich aber so verstört. Was
haben die da im Original gesagt?
Dass ich dann auf der DVD, weil das ist ja noch einer Zeit, da gab es noch kein, da war es ja aufwendig, Dinge im Original zu gucken, auf der DVD Tonspur geändert, zurückgespult und gedacht, okay.
Ja, das mache ich auch ab und zu nochmal. Auch um die alten Stimmen einfach nochmal zu hören. Weil früher, Jetzt kommen wir wieder zurück. Mhm. Früher musste man ja alles auf Deutsch gucken, ja, in der deutschen Synchro, ja, weil im Fernsehen gab es ja nur das.
Ja, so. Ja. Wir haben Alf zum Beispiel, noch eine wichtige Kindheitsserie, Alf, Null Problemo. Ja, man kennt es natürlich nur auf Deutsch. Ein Amerikaner wird wahrscheinlich denken, das ist der Scheiß da. 80er-Serie noch, Dallas natürlich, weiß ich noch als Kind so, wie das losging, war großes Thema, Dallas, und dann auch immer zu spät, um es als Kind noch anzugucken, da war der Reiz dann, ich musste dann immer, wenn der Vorspann kam, haben meine Eltern gesagt, kannst du den Vorspann noch gucken, dann ins
Bett. Na toll, immer das Gleiche.
Wie asozial, noch so angetriggert. Also,
mir ist der irgendwie noch, den habe ich noch gesehen, aber irgendwie, irgendeine Folge habe ich glaube ich nie gesehen. Und ich meine, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber Dallas, damit geht es dann wirklich los, dass Serien so aufeinander aufbauen, dass es also keine abgeschlossenen Folgen mehr sind, sondern dass es wirklich einen durchgehenden einen Plot gibt mit Cliffhanger dann am Staffelende.
Ich wollte gerade sagen, die haben den Cliffhanger erfunden.
Ja, wahrscheinlich,
ne?
Ja,
also
ja.
Ist nicht am Ende von irgendeiner Staffel da dieser, ich weiß nicht.
Ja, da ist ja dann einer gestorben und dann war
der J.R. oder wie der heißt, der mit der, also der Böse, wird so am Ende der letzten Staffel so erschossen und keiner weiß, wer es war und dann weiß man, also das war glaube ich, so mit.
Ja. Dann
so googelt kurz, Greatest Cliffhanger All Time, ist ja immer dabei.
Kurz danach dann Denver Clan natürlich auch, ging es dann schon weiter. Dann so eine Vorabendserie, auch ähnlich im reichen und schönen Milieu, irgendwie von Los Angeles, Falcon Crest hieß die Serie, weiß ich noch, habe ich auch mal so ein paar Folgen geguckt. Und dann natürlich Magnum. Wahnsinnig wichtig auch und taucht ja jetzt auch als Kult ja auch immer mehr auf, sogar als Playmobil-Figur mit dem Ferrari. Und dann auch mit Remakes natürlich jetzt auch. A-Team auch, wichtige 80er-Serie. Und dann so Serien, die dann eher so ein bisschen für Größere oder Erwachsene waren, die ich nicht geguckt habe, aber wo man immer davon gehört hat. Fackeln im Sturm. Ganz wichtige, spielt das im Bürgerkrieg im Amerikanischen. Mit Patrick Swayze in seiner ersten Rolle. Oder in einer seiner frühesten Rolle. Und dann wirklich für Erwachsene die Dornenvögel. Ganz wichtige 80er-Jahre-Serie auch mit Richard Chamberlain. Auch so ein bisschen leicht erotisch, meine ich sogar irgendwie. Zumindest galt Richard Chamberlain immer als so Frauenschwarm. Da weiß ich noch, dass so Mütter dann immer von dem geschwärmt haben. Und deutsche Serien dann aus den 80ern natürlich. Kir Royal muss man da nennen. Weiß nicht, ob ihr davon jemals was gehört habt. Helmut Dietl, Münchner Schickeria Satire. Ach so. Mit dem unfassbaren Franz Xaver Krötz und Senta Berger und Mario Adorf und wirklich alles, was Rang und Namen hatte.
Ist das hier diese Szene mit dem Ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld?
Das ist Kira, ne? Ja. Genau, ja. Ja. Und dann müssen wir ganz kurz noch, und dann sind wir da auch schon durch, über Dieter Wedel sprechen. Weiß nicht, ob er denen was sagt. Ein Filmregisseur, der bekannt wurde eigentlich mit großen Serien, Miniserien. Also so 10-Teiler, aber dann immer 90 Minuten Länge. Und da gab es Der große Bellheim, war so eine ganz hochgelobte Serie mit Mario Adorf von ihm. Und eine Serie, die mir wahnsinnig, 10-Teiler, also 10 mal 90 Minuten, Der Schattenmann. Ganz, ganz, ganz toller Thriller mit Heinz Hönig und Mario Adorf und ich weiß gar nicht, wer alles, Stefan Kurt.
Mario Adorf einfach
überall. Ja, immer Adorf, immer dabei. Also Schattenmann habe ich wirklich spät noch geguckt, ist glaube ich 90er Jahre, in den frühen 2000ern mal noch geschaut und war wirklich total fasziniert. Weiß nicht, ob es heute noch funktioniert, aber und Wedel ist ja mittlerweile auch als toxisch entlarvt und so weiter und glaube ich auch gecancelt so, aber das war schon gut, was der da gemacht hat.
Darf ich, wenn wir noch die 80er...
Wer A-Team sagt, muss natürlich auch Knight Rider sein.
Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Wenn wir die 80er, können die 80er nicht abschließen, ohne Knight Rider zu erwähnen. Das war natürlich für uns Jungs auch cool, einfach dieses Auto, dieser Pontiac Firebird, dieser Kid, der ja irgendwie alles konnte so und dann immer, Kid, ich brauch dich und dann kommt er da selber gefahren und labert mit dem und so. Das war cool. So. Mhm. Das war halt auch irgendwie... Science-Fiction cartoonig so, ne? Also das konnte man als Kind halt auch gut gucken. was man als Kind nicht unbedingt hätte gucken sollen, vielleicht war noch Baywatch.
Das ja, das reden. Kommt dann auch. Wär jetzt, da sind wir ja dann schon so langsam, kommen wir in die 90er. So, ja. Und dann müssen wir natürlich über Baywatch reden. Dann so diese Serien, die an mir dann schon vorbeigingen, weil wir nie Kabelfernsehen hatten zu Hause. Und ich dann auch irgendwann wirklich nicht mehr viel Fernsehen geschaut halt. Also so Zivildienstzeit, also 89, 90, 91, 92 hat Fernsehen keine große Rolle in meinem Leben gespielt. Und da ging das halt los mit so Melrose Place dann auch und hier Beverly Hills. Weiß nicht, wie die Zahl heißt, genau. Ja, so. Diese Serien, die sind eigentlich alle an mir vorbeigegangen, weil es lief im Kabel. Oder dann so bei Leuten, die so am Bodensee oder so gewohnt haben, dann auch auf ORF, die haben dann so den Österreicher empfangen und wir halt nicht. Wir hatten nur dieses scheiß drei Programme, wir hatten nicht mal Schweizer Fernsehen, alle Nachbarn hatten Schweizer, da liefen dann auch nochmal tolle Serien und wir hatten halt diese drei Programme einfach fertig.
Nee, wir haben einfach jede technische Revolution mitgemacht und deswegen habe ich auch einfach schon mit 5 irgendwie 100 Kanäle gucken können. Und hat es mir geschadet.
Also, wir waren da auch eher spät so, aber ich sag mal jetzt hier so RTL, Sat.1 und so, das gab's schon noch. Und an diese Serien kann ich mich auch erinnern, aber auch nur praktisch die Werbung dafür. Ne? Also, wenn dann irgendwie so, wenn ich da samstags morgens da meine Cartoons geguckt habe und dann nach der Werbung kam, jetzt um 14.45 Uhr, Beverly Hills, also da kam ja so, nach der Werbung kam ja praktisch wie so Trailer für Serien, die dann danach noch kamen. Also auch irgendwie Konzept, das ich jetzt heute gar nicht mehr nachvollziehen kann. So.
Im ZDF kam auch immer der Programmansager, da wurde dann nochmal erzählt, was jetzt gleich kommt alles.
Weil man musste die Menschen ja daran erinnern, wann Dinge kommen, weil man sie ja nur zu diesem Zeitpunkt gucken kann. Ja. Also jetzt gerade hier für unsere Hörer, also stellt euch das bitte vor, dann sagt euch jemand, wann, an welchem Tag, zu welcher Uhrzeit ihr etwas gucken müsst. Und es gibt keine andere Möglichkeit.
Aber das war halt, man muss halt wieder nostalgisch gesprochen, war es natürlich auch schön. Ja. Man hat sich da gefreut, man wusste, oh, heute, ja. Und dann ist man auch heim von irgendwo, so muss heim, um 3 kommt das und das oder um 6 oder so. Ja. Also hat man wirklich
und
gemacht.
Und am nächsten Tag konnten alle drüber reden.
Ja.
Ganz klar. Also es gab keine Spoiler.
Und es war ein Schulhofgespräch dann halt,
Ich habe häufig bei uns einfach auf der Treppe gesessen. Wir hatten die TV Today abonniert und dann kam die neue und dann habe ich mich da hingesetzt, direkt auf die Treppe und habe dann da diese Fernsehzeitung durchgelesen. Hm. So, ne? Also, da wurden dann Sachen empfohlen und Filme bewertet und Serien. Und so. Ja, war spannend, musste man alles wissen. Ja. So. Genau.
Dann sind 90er. Die 90er natürlich auch die Zeit der Sitcom. Friends natürlich. Weiß nicht, habt ihr Friends geschaut?
Nee. Später.
Also vereinzelt war mir zu 90er. Mm.
Ich habe How I Met Your Mother erst geschaut und dann sozusagen den Vorgänger im Geiste sozusagen erst danach. Ja. Mm. Ich wusste, dass es das gab, aber ich war auch nie so ein großer Sitcom-Fan, auch früher schon nicht, weil mich diese Lacher gestört haben und weil man in unserem Haus irgendwie sowas dann auch doof fand.
Ja, findet man in Deutschland, glaube ich, finden die meisten Menschen doof. Und ich habe auch lange gar nicht verstanden, was das eigentlich sollte, bis man dann irgendwie auch mal mitbekommt, wie so eine Sitcom eigentlich produziert wird und dass da halt wirklich, dass das in einem Studio gefilmt und gedreht wird, eigentlich live auf einer Bühne und dass da ein Publikum sitzt und das sind Einspieler oder so. Ja, und bei den meisten Sitcoms, bei Seinfeld oder so, ist es einfach in einem Studio gedreht vor Live-Publikum. Mhm. Ja. Und das ist dann halt was uns einfach auch völlig fremd war, weil es ein sehr amerikanisches Konzept ist.
Mhm. Aber heute ja auch nicht mehr.
Heute auch nicht mehr.
Also, wahrscheinlich nicht mehr, aber geht weit, lang zurück bis in die 50er Jahre. I Love Lucy und so.
Amerika. Letztens ganz viel gefunden. Aus irgendwelchen
und
Gründen.
Deutsche finden Sitcoms doof und dann machen sie das Amt.
Genau. Oder gucken halt oder hier Rita, Ekel Alfred
oder
Ritas, hier.
Oder Ritas ein Herz und eine Seele.
Ein Herz und eine Seele ist ja auch sowas. Ja. Nur, dass sie halt nicht gelacht haben, weil das durfte man im Theater.
Und deswegen hat zum Beispiel eine Serie wie Seinfeld, erfolgreichste Sitcom eigentlich aller Zeiten in den USA, in Deutschland null funktioniert hat. Und ich weiß noch, ich bin 95, war ich in den USA, war Seinfeld total Fan, bin da drauf gekommen, hab wirklich alle alles geguckt, was ich irgendwie in die Finger gekriegt habe. Immer Seinfeld lief jeden Abend, zwei Folgen. Und ich habe immer geschaut in jedem Hostel oder so, dass man irgendwie an den Fernseher kommt, um Seinfeld zu gucken. Komm nach Deutschland, kein Mensch kennt Seinfeld. Und kriege dann mit, dass Pro7 irgendwie Seinfeld gekauft hat und es läuft. Und ich gucke es auf Deutsch und es ist nicht witzig und es kennt niemand. Und ich will es Leuten zeigen, schau dir das an. Und die schauen sich das an und denken, das ist doch der letzte Scheiß. Und es funktioniert auch wirklich. Also es hat dann auf Deutsch wirklich halt nicht funktioniert einfach. Aber in den USA auf Englisch war das perfekt einfach irgendwie, fand ich.
Welches Sitcom ich noch ganz gern geguckt habe in den 90ern war Hör mal, wer da hämmert.
Ja.
Die lief auch immer nachmittags. Das war ganz lustig
mit
Tim Allen.
Ja. Dann Buffy. Ist das auch noch 90er? Habe ich mir noch notiert. Habt
97.
Ihr geguckt?
Ja. Oh, war ich
verrückt. Natürlich. Das steht hier auch. Also dieses ganze Mystery-Zeug, das war so ab dem Gymnasium, glaube ich, so. Also ab der weiterführenden Schule so kam das, ne? Buffy, Charmed. Und dann später auch Dark Angel mit Jessica Alba.
Jessica Alba.
Ah.
Okay.
Das war gut.
Dann
für Akte X tendenziell zu jung, ne?
Ja, Akte X müssen wir gleich noch schauen. Finde ich gleich noch, würde ich gerne noch mal drauf kommen. Dann Krankenhaus ist plötzlich irgendwie ein Thema. ER und Grey's Anatomy und so. Ist ja auch schon relativ alt.
Grey's Anatomy
später, aber. Ja, okay. Und dann, was ist mit OC California?
Genau, das käme mir dann auch in den Nullerjahren dann. Das war auch eine meiner, also sehr wichtigen Serien. Ich habe es irgendwo hier stehen, weil es auch eben diesen Paradigmenwechsel, um den wir noch ein bisschen
herumtanzen. Ja, da können wir aber auch langsam hinkommen.
Genau, der hat das auch auf jeden Fall schon gemacht. Also da fing jede Folge wirklich an mit bisher bei OC. Und das war ja sozusagen so ein bisschen so wie Beverly Hills 90210, mit noch ein bisschen so ein Kniff dabei, weil dieser Ryan, dieser Hauptcharakter, kam dann ja irgendwie so aus dem unteren Schicht in diese High-Class OC-Milieus. Und das war spannend, das haben wir super gern geguckt. Also da gibt es ja leider nur so 3,5 Staffeln von, also quasi 4. Aber das war vor allem so in der Abi-Zeit habe ich das viel geguckt. So, das war wichtig. Meine Schwester hat das viel geguckt. Da haben wir auch alles auf DVD. War aber auch ein bisschen später. Ich möchte noch auf eine Serie der 90er hinweisen, die für mich noch ganz wichtig war, nämlich Superman, die Abenteuer von Lois und Clark.
Mhm.
Ja. Das war nämlich meine erste Begegnung eigentlich mit Superman. Mhm. Dean Cain ist mein erster Superman, weil die Filme mit Christopher Reeve habe ich nie gesehen. Mhm. Und das war so mein Superman. Da habe ich ständig geguckt. Mit Terry Hatcher als Lois Lane. Und das war cool. Also das mochte ich gern.
Ich hatte einen Mitbewohner, der war da auch Fan davon. Stimmt, ja. Aber ich habe es gar nie geguckt.
Super. Ich fand es auch nicht gut. Ich habe, glaube ich, damals schon gemerkt, Superman einfach der dümmste Superheld.
Habe ich nicht gemerkt. Also, war einfach ein Superheld.
Das war mir zu blöd. Ja. Nee, aber ich muss jetzt, also wir können die 90er jetzt nicht verlassen. Ich muss jetzt an dieser Stelle schon mal über die erste Serie sprechen, die keine Kinderserie ist, die ich wirklich von der ersten bis zur letzten Folge ausnahmslos definitiv geschaut habe und die auch, also glaube ich, wirklich so kulturell prägend für mich war, nämlich Star Trek Voyager. Mhm. Also Star Trek Voyager ist für mich ist für mich immer, wenn ich Star Trek denke, ist das mein Star Trek, weil für Enterprise Classics hier sowieso und selbst für TNG bin ich eigentlich zu jung. DS9 hatte ich ein schwieriges Verhältnis zu.
Ja, war auch immer noch ein schwieriges Verhältnis zu.
So, und Voyager ist halt so das, was Enterprise Star Trek besonders gemacht hat, sah besser aus in den 90ern mit eigentlich cooleren Charakteren und so. Und also macht einfach alles besser daran irgendwie so. Und also es ist wirklich, ich kann mich daran erinnern, und ich hatte zu der Zeit der Sohn von einer Arbeitskollegin und eigentlich auch der besten Freundin von meiner Mutter, der war irgendwie so, ich tippe so 5 oder 6 Jahre älter als ich. Und, oder ist er immer noch, logischerweise. Und den haben wir dann da so, wenn die sich getroffen haben, durfte der immer mit mir spielen oder aka musste mich beschäftigen, damit die sich da in Ruhe unterhalten konnten. So. Aber das hat tatsächlich okay funktioniert immer so. Und der war halt auch so damals schon so der absolute Super-Trekkie. Und der hat mich da auch so ein bisschen so ja. mit reingeführt. Und ich kann mich noch dran erinnern, so jetzt hier so Nerd-Talk für Alex auch, ne? Es gibt ja so diesen Cut in Voyager, so nach Staffel 3, wenn Cass weg ist und Seven of Nine dazukommt, dann wird's noch mal extra cool. Und da war's so, da ist der war dann da auch schon so, boah, keine Ahnung, so um die 18 wahrscheinlich, so oder ein bisschen jünger. Dann ist der immer nach Holland gefahren, hat in holländischen Filmverkaufsläden VHS-Kassetten von dem englischen Original von Voyager gekauft, weil du da in Holland schon Folgen kaufen konntest, die in Deutschland noch nicht gelaufen sind, damit er dann so einen guten Monat früher die Sachen schon gucken muss. Also so ein Nerd ja. war der. Und dann haben wir dann auf Englisch halt nur, ne? Und dann haben wir das dann auch zusammen geguckt. Ich habe kein Wort verstanden, weil Englisch gab es noch nichts. Und dann hat er mir halt, also wir haben das zusammen geguckt, dann hat er mir so Szene geguckt, Pause, okay, pass auf, Folgendes ist passiert. Und, so. Und dann habe ich halt schon so Staffel 4 von Voyager mehr oder weniger komplett auf Englisch geguckt, bevor das in Deutschland lief. Also da war ich wirklich richtig drin. Und die bedeutet mir auch bis heute noch richtig viel. Also man kann das jetzt auch heute nicht mehr gut gucken, weil das alles schlecht gealtert ist oder größtenteils schlecht gealtert ist und so. Aber also wenn es gibt nichts an Retro-Nostalgie, was mich mehr abholt als diese Serie. Und deswegen kann ich auch, schon mal Spoiler auf Serien, die für mich nicht funktionieren, kann ich auch nichts mehr gucken, wo jetzt Star Trek draufsteht.
Okay.
Bis auf den letzten Satz kann ich das alles genau so unterschreiben.
Mhm.
So, also das war genau so bei mir auch, nur nicht, dass ich so einen älteren Cousin hatte, aber ich habe auch so gerne Star Trek Voyager geguckt. Dann kam es später auch, gab es dazu auch noch Videospiele. Also Voyager ist auch wirklich eine, also ich glaube, ich habe es ich spoilere nicht, aber es gehört auch mit zu meinen Top-Serien of all time. Mhm. Und das Schöne ist, das ist ja auch schon in dieser Michael Piller, Rick Berman-Ära. Und auch da wird aus Star Trek, was vorher ja auch wirklich einfach nur Planet of the Week-Folgen war, so langsam gibt es einen Story-Arc, eine Art Seriality, die Charaktere entwickeln sich, es passiert was. Und diese Odyssee, dieses Schiffes, das jetzt aus dem Delta-Quadranten zurück bis zur Erde kommen muss, weil die da irgendwie aus Sci-Fi-Gründen gestrandet sind. Das heißt, die entwickeln sich ja auch immer weiter und es kommt immer näher und so. Und das heißt, da ist auch schon so eine Entwicklung sozusagen in dieser Serie drin.
Mhm.
Also fand die auch ganz toll.
Ja.
Und ich gucke ja, ich gucke ja ständig Star Trek, also permanent gucke ich Star Trek-Serien, so. Einfach nur noch nebenbei zu allem anderen, was man so guckt. Und ich freue mich auch schon, wenn ich jetzt durch bin, wieder mit allen Star Trek-Serien, dass ich dann wieder mit Voyager wieder losstarten kann.
Wahnsinn. Und die ganz alten Sachen auch noch mit
Ja, da bin ich gerade dran.
Okay. Wahnsinn.
Ja. Also ich finde, Classic-Series ist meiner Meinung nach unschaubar.
Nee.
Also das kann, also
finde ich, also wenn man sich einmal an den Stil gewöhnt hat, ich finde die Geschichten auch super und das ist ist super. Also. Aber ich freue mich bald schon wieder Voyager zu gucken, wie gesagt.
Jedenfalls scheint etwas zu passieren in den 90er Jahren, nämlich es gibt jetzt mehr und mehr Serien, die, sagen wir mal, bisher hat man so das Gefühl, das ist alles sehr stereotyp und sehr idealisiert und auch oft ein bisschen, sagen wir, unrealistisch, sagen wir mal. Und jetzt kommen so Serien, wo man das Gefühl hat, dass die Helden ändern sich. Das Ganze wird auch soziologisch, soziokulturell, ja, differenzierter, interessanter, sozialkritischer auch und so weiter. Und man schaut so, ja, irgendwie hat das plötzlich eine andere Dimension. Und ich würde sagen, da geht vieles in den 90ern los. Und eine dieser Serien, hast du gerade schon erwähnt, Martin, ist meiner Meinung nach Akte X, die plötzlich so, ja, und so, ha, vielleicht ist es ja doch alles ganz anders, als wir immer dachten. Ja, und es ist eben nicht nur so reine Unterhaltung, wir fangen plötzlich an nachzudenken, möglicherweise über Dinge, über die wir noch gar nicht nachgedacht haben. Also da, so würde ich Akte X eigentlich auch da den Stellenwert sehen, so, dass da was Neues reinkommt irgendwie. Also sagen wir mal insgesamt die Verschwörungstheorie, die ja so heute so ein Unwort geworden ist, aber ja, mal eine Weile auch schon was sehr Faszinierendes hatte und was sehr Cooles irgendwie fand ich. So, bis vor 10 Jahren oder so. Weiß nicht, was habt ihr mit Akte X zu schaffen gehabt?
Lief, habe ich auch geguckt. aber nicht so richtig bewusst. Also, da waren halt irgendwie was mit Aliens und immer mal wieder was mit Mystery. Und das war auch so irgendwie die 90er, da waren ja so viele Sachen. Da war ja auch X-Faktor und eben auch Buffy und Charmed. Also solche Sachen, wo dann eben irgendwas mysteriös, Übernatürliches passiert. Mhm. Aber was so richtig da dahinter steckt, Verschwörungs, habe ich damals noch nicht gecheckt.
Mhm. Okay. Ja. Okay. Also ich war da auch tendenziell zu jung für. Also mir ist klar, dass die Wahrheit irgendwo da draußen ist und worum es da so im Groben halt irgendwie so geht. Aber also ich könnte, also eine Handvoll Folgen habe ich da vielleicht mal irgendwann so nebenbei. Ich kann mich dran erinnern, ich bin dann auch irgendwann, ich hatte so viele ältere Cousins, die so cool waren und mir so coole Sachen gezeigt haben. Und ich kann mich dran erinnern, es gab irgendwann mal auch mal einen Akte X Kinofilm. Mhm.
Ich glaube, den habe ich auch mal gesehen.
Ja. Da war ich dann sogar mit ein Cousin von mir im Kino drin, was mir halt überhaupt nichts gebracht hat, weil ich nichts gerafft habe, gar nichts. So. Also weil der war schon so, da musste man schon die Serie ein gutes Stück geguckt haben, weil da halt nichts erklärt wurde. Du hast nicht gerafft, wer ist das? Mhm. Also hier Mulder und Scully hast du zwar noch irgendwie so erkannt, aber alles darüber hinaus so, hä? Ich habe da 90 Minuten gesessen und war einfach verwirrt. Mhm.
Aber sobald die Eröffnungsmelodie irgendwo erklingt, weiß man sofort Akte X. Klar, das ist schon popkulturell sehr wichtig.
Dann eine andere Serie, die sehr postmodern, dann eben auch viel intertextuell, aber auch sehr, sehr satirisch natürlich und sozialkritisch ist, die Simpsons. Müssen wir hier unbedingt nennen, finde ich. Vielleicht auch South Park, wobei das dann auch eher Nuller schon ist, oder? Ich weiß gar nicht mehr, wann das losging. Habe ich aber nie geguckt, weil es mir schon ästhetisch irgendwie nicht gefallen hat. Hatte immer Schwierigkeiten mit South Park.
Ja, South Park war mir irgendwie, mochte ich nicht so gern. Aber Simpsons immer wieder. Also ich meine, das lief ja auch einfach durch.
Ja.
Also ständig.
Und also Simpsons war auch natürlich das, was ich zuerst geguckt habe und dann aber halt so in jüngeren Jahren, wo man dann halt so diesen Satireanteil auch dann gar nicht so richtig gerafft hat. Mhm. Und South Park habe ich tatsächlich auch viel geguckt, so, weil man natürlich auch so der edgy Typ ist, aber das war ja krass. Ich habe hier so gestern Abend um Samstag um 23 Uhr irgendwann habe ich mir noch South Park angeguckt und da wurde gefickt. Das war so der Vibe irgendwie so.
Ja, ja.
Ja.
Und da wurde wieder Kenny ermordet und so.
Genau, und wobei man aber auch sagen muss, also unter all diesen Schichten, also es gibt die wirklich guten South Park-Folgen können ja problemlos mit den guten Simpsons-Folgen meiner Meinung nach mithalten, was so dieses satirische, sozialkritische angeht. Mhm.
Und dann muss ich noch auf eine Serie kurz zu sprechen kommen, weiß ich nicht, ob ihr die kennt, und zwar die Twin Peaks, die Original aus den 90ern. 10 Teile, David Lynch, mit allem drin, was David Lynch ausgemacht hat. Und eigentlich ein totales Wunder, dass es möglich war in den 90er Jahren, dass man dem irgendwie die Möglichkeit und das Geld gegeben hat, diese völlig abgefahrene, absurde Serie fürs Fernsehen zu drehen. Aber es war wirklich ein Hype. Ich weiß noch, auch in Fernsehzeitschriften, in der Bravo, ich weiß nicht, in allen möglichen, was für ein kulturelles Phänomen, was da auch wieder aus den USA dann rübergeschwappt ist und auch bei uns dann Leute so, wer hat Laura Palmer ermordet? Ja, was ist da los? Und mysteriös und coole Typen und Wahnsinnsmusik und abgefahrenes Setting und so weiter. Und halt sehr, sehr, sehr weird das Ganze. So, und hat wirklich, also eine Serie, wie man Fernsehen noch nie erlebt hatte. Und selbst also aus heutigen Maßstäben, weiß nicht, wie guckbar noch. Wahnsinnig lahmarschig natürlich, wahnsinnig abgefahren. Aber was so den Weirdo-Faktor angeht, extrem avantgardistisch und extrem der Zeit voraus. Irgendwie heute geht sowas
postmodern. Postmodern.
Höchst postmodern, ja. Also die würde ich sagen, hat auch eine Menge ausgelöst, vor allem, weil sie auch recht erfolgreich war, was wirklich ein ganz erstaunliches Phänomen ist dafür, dass es so abgefahren war. Aber ich glaube so, dass da schon Leute so gedacht haben, vielleicht kann Fernsehen auch anders funktionieren oder vielleicht kann man auch was anderes machen, als wir bisher immer dachten. Und das Ganze, da kommt es ja jetzt zu einem Phänomen, nämlich HBO produziert eine Serie im Jahr 2000 und mit dieser Serie ändert sich alles, weil sie funktioniert. Vor allem. Und weil die Leute sie schauen und weil sie echt ein Erfolg ist. Und die Rede ist hier von den Sopranos und die sind der Game Changer. Also wenn man heute, wenn man das analysiert, da gibt es ja mittlerweile Bücher und etliche Essays und so weiter. So die TV-Revolution der 2000er Jahre. Und da können wir gleich mal schauen, was diese TV-Revolution eigentlich ist. Gerade haben wir es schon angedeutet. Steht und fällt mit den Sopranos. Und ich habe vor einiger Zeit ein Essay gelesen, wo analysiert wird, wie der Vorspann schon alles ändert. Und zwar fährt er aus New York raus nach New Jersey im Vorspann. Bisher sind die Leute nach New York gefahren. Ja, bisher waren die Serienhelden nicht du und ich. Ja, das waren Typen, die in New York wohnen und irgendwie Kopfgeldjäger waren oder was weiß ich, ja. Und er fährt aus New York raus, er fährt nach New Jersey und damit geht's. Sieht man, das ist eine neue Art von Serienfigur hier, Tony Soprano. Ja, der wohnt auf dem Land, der wohnt in der Vorstadt und der hat halt verdammte Probleme wie du und ich. Auch wenn es noch diese Ebene gibt, dass er natürlich einfach in der Mafia ist, aber ansonsten ist er einfach nur ein Mann in der Midlife-Crisis mit einer gestörten Mutter, mit Teenager-Kindern, mit Stress im Job und irgendwie Angststörungen und einer Angst davor, zum Psychiater zu gehen. Gar nicht mehr nur, weil er in der Mafia ist, sondern dann, weil er ein alter, weiser Mann ist oder ein Mittelalter und die gehen nicht zum Psychiater. und plötzlich macht es hier Fässer auf, die man halt so im Fernsehen noch nie gesehen hat. Ich weiß nicht, habt ihr Sopranos gesehen?
Also, ich weiß um die Bedeutung, ich weiß, worum es geht, aber gesehen habe ich die tatsächlich nicht. Mhm. Nee. Und ich habe auch ein bisschen Angst, die nachzuholen, weil ich fürchte, dass sie mich dann enttäuscht, weil die Erwartungshaltung
so hoch ist. Also man merkt schon, dass 25 Jahre vergangen sind. So, ich habe mal wieder angefangen, ich habe es versucht mit meiner Frau noch mal zu gucken und war eigentlich sofort wieder drin. Aber merke schon auch so eine gewisse Distanz, wo man denkt, oh ja, ist schon, würde man heute so nicht mehr machen oder ist ein Tick langsamer, als man es vielleicht jetzt schon gewohnt ist. Auch die Klamotten sind dann, merkt man schon, das ist halt 25 Jahre her. Aber ansonsten passiert hier was völlig Neues, was die Komplexität angeht. Und noch eine Anekdote, die ich vor kurzem gelesen habe. Fernsehen war ja auch für die Karriere eher so die Alternative halt oder die schlechtere Alternative. Du warst entweder ein Filmstar oder du warst ein Serienschauspieler. Mhm. Und man hat eigentlich nicht beides gemacht. Wenn man einmal in der, das war so eine Angst auch, ich weiß noch in der Doku mal über Michael J. Fox, ja, der ja als Serienstar angefangen hat und dann zurück in die Zukunft gemacht hat, ja, wo Leute auch gesagt haben, es passiert eigentlich nie, dass man aus einer Serie plötzlich beim Film landet irgendwie, ganz ungewöhnlich. Mhm. Normalerweise ist, wenn die Filmkarriere vorbei ist, dann kann man froh sein, wenn man in einer Serie noch irgendeine Rolle gekriegt hat. Und die haben händeringend diese Hauptfigur für die Sopranos gesucht und haben reihenweise Absagen kassiert von Hollywood-Stars. Ray Liotta war so die oberste Wahl irgendwie, der natürlich abgesagt hat, weil Fernsehen war ein Karrierekiller einfach irgendwie. Wenn du als Filmstar, der hatte gerade Goodfellas gedreht, wenn er gesagt, er nimmt eine Fernsehrolle an, dann kriegt er nie mehr eine Filmrolle. Dann hängt er im Fernsehen fest. Und das, da hat sich schon mal, kann man mal sehen, was sich da geändert hat einfach. Man sagt so, heute ist eigentlich Fernsehen das bessere Kino oder ja letztlich irgendwann mal das einzige Kino, wird wahrscheinlich nicht mehr lang gehen. Und dann haben diese zwei Typen, Matthew Weiner und Terrence Winter, haben dieses Ding entwickelt. Und es hat funktioniert. Und ich weiß nicht, wann es war. Sopranos liefen 2004 oder so im deutschen Fernsehen. Sonntag nachts um 11 auf Deutsch. Und ich zapp irgendwie rum und schaue da rein und sehe einen Dialog, wo ich gedacht habe, was um alles in der, wie, was ist das? Ich muss das, was ist das? Ja, es war ein Dialog, wo diese drei, Tony Soprano und zwei Mafia-Kumpels stehen vor einem jüdischen Ladenbesitzer und nehmen ihn irgendwie in den Mangel und der fängt plötzlich an, aus der Bibel irgendwie zu reden und sagt so, wir haben den Römern immer Widerstand geleistet und so weiter und wir Juden, wir lassen uns nicht unterkriegen und so weiter erzählt dann von irgendwie, wie die Römer die Juden verfolgt haben und so weiter und wo sind die Römer jetzt, fragt er und dann sagt Tony Soprano, sie stehen vor dir, du Arschloch. Und das habe ich noch nie gesehen im Fernsehen, das ist ja Wahnsinn. Und habe dann händeringend versucht, an diese Serie zu kommen, bei Amazon irgendwie geguckt und dann habe ich eine Möglichkeit gefunden, für 50 Euro oder so eine DVD zu bestellen aus den USA mit 2 Folgen drauf.
Wow.
Und dachte dann, oh, das wäre doch mal teuer, bis ich da alles zusammen
habe. Ja. Willkommen in den 2000ern.
Ja. Und ich habe sogar eine habe ich mir bestellt und habe dann irgendwann 3 Jahre später gab es dann das Boxset irgendwie, als die ganzen Staffeln durch waren. Ja, und hab's dann ja, wirklich gebinged und hab's
damals, ne?
Ja, war total schwierig. Ja, wie komme ich da dran? Du konntest noch nicht mal illegal was downloaden. Es gab einfach diese Möglichkeiten gar nicht, ja. Zumindest nicht für mich. Wäre vielleicht sogar schon gegangen, weiß nicht. Aber ich konnte es nicht legal erwerben. Ich habe gesagt, ich zahle Geld.
Alex hätte geregelt auf jeden Fall.
Ja, es hätte mal mehr gegangen.
Damals auch schon. Ja.
Ich habe gesagt, ich zahle Geld, ich will das schauen und es gab keine Möglichkeit.
Ja, aber genau das sind ja diese Serien, die dann eben so literarisch sind und dann ja weggehen von irgendwie einem Groschenroman als Folge bis hin zu einem ganzer Roman ist eine Staffel und jede Folge ist ein Kapitel sozusagen.
Genau, ja.
Und wir haben da geht es ja dann hin.
Ganz komplexe Charaktere, die dann auch so toll dargestellt werden, dass man ja irgendwann meint, man kennt die und man kennt die auch besser als die eigenen Kumpels irgendwann. Ja. Und da entstehen ja jetzt so Beziehungen, wo diese Leute einen ja dann nach dem Staffelende total fehlen plötzlich. Oder nach dem Serienende ja total fehlen, wo man in so Löcher fällt und so. Das war ja vorher auch nicht unbedingt der Fall. Aber so, wo man denkt, wie soll mein Leben weitergehen, jetzt wo diese Serie zu Ende ist oder so.
Da habe ich auch noch so ein paar.
Habt ihr sowas? Gibt's sowas bei euch? So Figuren, die aber sagt, so nein, den werde ich aber arg vermissen.
Ja, Martin?
Ja, ich...
Nicht? Also bei mir wäre es...
So persönliche Bindung, weiß ich nicht, erzähl mal, vielleicht springe ich auf deinen Zug auf.
Einerseits vielleicht bei Lost, das wollte ich auch nochmal irgendwie droppen, weil man ist ja schon sehr mit diesen Charakteren zusammengewachsen während dieser vielen Staffeln und das muss man ja auch dazu sagen, früher hatten Staffeln ja auch 25 Folgen, so. Das heißt, es war richtig viel Zeit, die man mit diesen Leuten verbracht hat. Und gerade bei Lost ging es ja immer darum, einerseits, dass sie da auf dieser absurden Insel gestrandet sind, aber auch immer deren Rückblenden und was deren Leben zuvor war. Und unabhängig davon, wie beschissen das Ende von Lost war, ist man ja schon mit diesen Leuten da doch ganz gut zusammengewachsen.
Lost müssen wir unbedingt nennen an der Stelle. Ganz wichtige frühe Serie und eine Serie, die auch nochmal zeigt, dass diese Leute nicht damit gerechnet haben, dass es am Schluss 6 Staffeln werden. Die hatten, ich habe das gelesen, die hatten eine Idee nur für eine Staffel und mussten die dann immer weiterschreiben und hatten keine, das war nicht vom Ende her gedacht. So wie bei manchen anderen Serien, wo du genau weißt, so die haben hinten angefangen irgendwie und wissen genau, wie es weitergeht. Oder wie bei Harry Potter oder so, ja, die ja das Ende immer schon kannte.
Und ich glaube, das ist auch ein entscheidender Faktor in dieser Zeit, weil dadurch, dass das überhaupt jetzt erst anfängt, dass Serien so komplex werden, so erfolgreich vor allen Dingen auch werden, das merkt man ganz vielen Serien dieser Zeit an. Und dann ist es ja auch, ich weiß nicht mehr genau, irgendwann ist ja zu dieser Zeit dann auch da dieser Protest der Schreiber da in Hollywood. Und ganz Lost war auf jeden Fall davon betroffen und auch noch eine andere Serie, über die ich später noch sprechen werde, die mir sehr, sehr gut gefallen und sehr viel bedeutet. Und das hat diesen Serien einfach dann auch den Todesstoß versetzt. Mhm. Also da hat man gesehen, wie wichtig das ist, dass das vernünftig geschrieben ist. Weil Lost war ja, die ersten 3 Staffeln war das ja
Wahnsinn.
Ja,
wahnsinnig.
Ja, abartig. Ja.
Und dann kam dieser Streik der Drehbuchautoren da und danach war das wird ja von Staffel zu Staffel katastrophaler. Und ich muss auch sagen, ich war großer Fan und ich habe es nicht zu Ende geguckt. Ich habe irgendwann so in Staffel 5 oder so beschlossen, okay, die machen mir diese Serie mit jeder Staffel noch ein bisschen kaputter. Ja. Ich höre jetzt auf, ich gucke die jetzt nicht zu Ende, ist mir egal, wie das ausgeht. Und ich habe auch wirklich erst Jahre später irgendwann mal mir von irgendjemandem erzählen lassen, wie es ausgeht und habe mir gedacht, okay, gut, dass du das nicht geguckt hast.
Wisst ihr, bei welcher Serie mir das auch noch so ging? Das möchte ich nur an dieser Stelle noch einwerfen. Nicht Game of Thrones.
Naja, da müssen wir nachher nochmal drüber reden. Da habe ich einiges dazu zu sagen.
Aber mir ging das vor allem auch bei The Blacklist so. Habt ihr The Blacklist
gesehen? Ich
habe
es nie gesehen.
Die Serie,
also
2013 ist die, glaube ich, gestartet. Also lief dann auch relativ lange, 9 Staffeln, glaube ich. Und es ging immer, jede Staffel wurde was Neues irgendwie revealed, was dann in der nächsten Staffel wieder zurückgenommen wurde, weil das war eine Lüge. So, da wurdest du angelogen. Es ging immer so darum, dieser Raymond Reddington, dieser Superverbrecher, in welchem Verhältnis steht der zu dieser Hauptcharakterin Elizabeth Keen? So, und es war hanebüchen. Es ging hin und her und irgendwas mit Russland und irgendwas hin und her. Und am Ende, es gibt ganze Reddit-Foren, die darüber gehen, was denn jetzt eigentlich wirklich damit passiert ist. Und keiner weiß es so genau. Also selbst die KI, die ich nochmal dazu befragt habe vorhin, hat verschiedene Möglichkeiten ausgespuckt. Also, weil einfach nicht klar, und da war den Autoren und Autorinnen wahrscheinlich auch nicht klar, wo die Reise da hingehen soll. Und das hat mich irgendwann auch super genervt. Und weil du wolltest natürlich am Ball bleiben, du wolltest irgendwie mitdenken. Und dann wurde das immer alles zurückgenommen. War eine Lüge. Und das war furchtbar.
So. Ja, das stört mich zum Teil. Und dann, also sowas, wenn man merkt, so die verarschen einen. Und was mich auch stört, ist, wenn es so schnell geht, dass ich es nicht mehr nachvollziehen kann. Wenn ich einfach immer nur noch, das ist jetzt behauptet, ich kann eigentlich nicht nachvollziehen, wie es jetzt zu diesen Überlegungen kommt. Und deswegen bin ich zum Beispiel bei Sherlock Holmes irgendwann mal ausgestiegen. Ich weiß nicht, ob ihr die habt in euren Listen hier mit Cumberbatch. Ja. Das war mir so abgefahren irgendwann und so schnell, wie der da zu Schlussfolgerungen gekommen ist, wie er auf irgendwas gekommen ist, dass ich dachte, so, ich kann nicht mehr folgen, mir geht's zu schnell, ich kapiere es nicht. Ich weiß nicht, wie ich das angucken soll, dass ich das, ich glaub's jetzt halt einfach irgendwie. Aber jegliche Begründung, ich steige aus rational, so. Und da habe ich manchmal auch ein bisschen Schwierigkeiten dann.
So sind die Original-Sherlock-Holmes-Geschichten ja eigentlich auch. Da wird dann einfach, irgendwann geht der weg und dann kommt er irgendwann wieder, ich habe es gelöst. Das ist übrigens die Lösung. So. Ich glaube aber, das ist ja auch,
also die Originale sind ja am Ende aus Watsons Sicht erzählt. Ne? Und
Achso, weil er es auch nicht versteht. Ja.
Ne, der rafft es ja auch nicht. Niemand rafft das.
Ich finde aber die Sherlock-Serie, die BBC-Sherlock-Serie, eigentlich da noch ganz gut nachvollziehbar und irgendwie auch gut gemacht. Ich finde, Stephen Moffat ist einer der besten Serienautoren, die es überhaupt gibt. Dazu noch später mehr.
Gut, frühe Serien, die jetzt. Also, was haben wir noch? Wir haben komplexe Charaktere. Wir haben, was auch deutlich wird in diesen neuen Serien, eine ganz deutliche moralische Ambivalenz, die es vorher so nicht gab. Gut-Böse ist immer unklarer. Und wir haben immer mehr Figuren, interessante, faszinierende Figuren, die wir lieben, die eigentlich moralisch fragwürdig sind, sagen wir mal. Und da haben wir ja drei sehr frühe Serien, die da eine ganz große Rolle spielen. Das ist 24 Hours. Finde ich ganz, müssen wir nennen, hier mit Jack Bauer, der ja für das Gute kämpft, aber dabei ja sehr, sehr viele Grenzen überschreitet. Dann natürlich Walter White und Dexter.
Breaking Bad.
Ja.
Und Dexter, ja. Habe ich ja auch alles stehen. Womit fangen wir an?
Ich glaube, Breaking Bad ist so ein bisschen für mich das, was dann vielleicht für dich die Sopranos sind. Mhm. Also das war wirklich so der Moment, wo ich gerafft habe, okay. Also Lost war ja deutlich früher, aber da hatte ich, glaube ich, noch nicht so auch dieses, ich sag mal so, popkulturelle Verständnis und diese Intertextualität, um zu raffen, wie besonders das eigentlich ist. Und bei Breaking Bad war wirklich so der Punkt, da war mir klar, okay, das ist jetzt hier was ganz anderes. Und Breaking Bad ist zum Beispiel auch so, jetzt von wegen Sopranos ist 25 Jahre alt, Breaking Bad jetzt auch schon gute 10 bis 15, je nachdem, nach Anfang. Und das habe ich auch, die habe ich einmal gesehen, also einmal ganz. Und ich, seit Jahren überlege ich mir, ob ich die noch mal gucken möchte. Und ich habe einfach Angst davor, die noch mal zu gucken. Ja. Weil ich Schiss habe, mir diese Legacy sozusagen zu zerstören, weil ich die für mich als die nahezu perfekte Serie irgendwie abgespeichert habe. Und wenn man, je mehr ich drüber nachdenke, fallen mir immer so ein paar Sachen ein, die vielleicht da bröckeln könnten und die würde ich, glaube ich, jetzt noch mehr sehen und die würden mich jetzt noch mehr stören irgendwie so und deswegen glaube ich, die bleibt in diesem
und du hast halt nie mehr dieses, du guckst es zum ersten Mal und sitzt wirklich da und denkst, es kann doch nicht sein, was hier passiert.
Das würde ich mir wünschen, dass ich das nochmal löschen und dann nochmal neu gucken könnte, so wie man auch zum ersten Mal nochmal Herr der Ringe gucken wollen würde oder so oder Star Wars oder so, aber Breaking Bad war wirklich auch eine der Serien, wo ich dachte, auch genau diese moralische Werft, nee, Verworfenheit, dieses Schul-, dieses Highschool-Lehrers, der dann immer tiefer hinabsteigt in diesen Sumpf aus Gewalt und Verbrechen. Das, also allein diese Prämisse finde ich dann halt auch, fand ich super spannend im Vergleich zu so anderen Drogengang-Serien wie Narcos oder so. Das wirkt für mich nicht, und das finde ich dann irgendwie öde. Aber genau eben dieser normale Typ, der dann so zu diesem riesen Bösewicht wird. Der macht ja Dinge, die, ne? Und ja, also fand ich auch. Und auch immer dieses, was man häufig hat, wo man das guckt und denkt, ich möchte das ausmachen. Ich will nicht sehen, wie was jetzt hier gleich noch passiert. Ich will nicht, genau, ich kann es nicht ertragen, was jetzt hier gleich noch passieren muss. So, genau.
Ja, und was auch noch in diesen allen Serien, die wir jetzt genannt haben, eigentlich ja auch passiert, sind so ganz, ganz, ganz komplexe Familienanalysen und Darstellung vom Familienleben und diese ganze Komplexität. Also Sopranos sowieso, aber eben auch bei Breaking Bad, das ist ja mit auch das Faszinierendste, irgendwie diese Frau auch noch, die ja auch unerträglich ist irgendwie, aber und wie er da aus wie man versucht, diese Fassade, auch diese, mit diesem Talking Pillow in der ersten oder zweiten Staffel, wo er da noch mit seinem Schwager hier, dem DEA-Typen, wo sie das sprechende Kissen da rumgeben und jeder muss da über seine Gefühle reden und so weiter. Das ist ja alles Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn.
Ja, ja.
Toll.
Und auch überhaupt, der Schwager von ihm ist ja da diese, spannend, super.
Ja. Aber übrigens, was ich noch fragen wollte zu Lost, hat man eigentlich von irgendeinem dieser Schauspieler nochmal irgendwas gesehen?
Also Dominic Monaghan war ja vorher schon bei Herrn der Ringe dabei.
Ja.
Der war ja einer der Hobbits.
Ich glaube,
oder Pippin, ich verwechsel die immer.
Weiß auch
nicht. Und Evangeline Lilly war dann später sogar noch in Marvel-Filmen dabei.
Ja, die ist auch jetzt gerade wieder meine, habe ich gelesen irgendwie. Aber von der habe ich ewig nichts mehr gehört. Dann Sawyer habe ich mal in Yellowstone in einer Staffel, ist der mal noch kurz aufgetaucht, nie mehr gesehen. Und hier den Doktor.
Den habe ich auch letztens noch mal irgendwo gesehen.
Doktor ist völlig von der Bildfläche verschwunden. Der Arzt irgendwie, wie hieß er denn?
Der Arzt, weiß ich nicht, habe ich vergessen. Aber hier der Titus Welliver, der
Der Bosch natürlich. Auch
Monster war. Genau, super. Der Bosch war dann später Bosch. Genau.
Großartig.
Und hier der Dings, der ist schon zu lange her. Dieser dickere Huey oder wie der heißt.
Den hat man immer mal noch in so Nebenrollen irgendwo gesehen.
Der hatte, der hatte erstmal einen super geilen Cameo in How I Met Your Mother. Der Blitz. Schnell, ich brauche ein paar Nummern. 2, 4, 8, 16, 32. Naja, egal. Und den sieht man öfter. Der ist halt so, ich meine, so wie der halt auch aussieht, der ist halt oft einfach so dieser Comic Relief. Da ist dieser eine Dicke, über den machen wir jetzt ein paar Gags und dann ist der wieder weg. So, ne?
Genau.
Jo.
Breaking Bad. Und dann müssen wir Better Call Saul auch noch kurz mitnehmen, wenn wir schon über Breaking Bad gesprochen haben. Habt ihr geguckt auch?
Super Serie, wirklich.
Ja, fand ich auch.
Habe ich aufgegeben, muss ich sagen.
Ich bin mal ausgestiegen.
Ich fand die
nach Staffel 3 und dachte auch so, ich glaube, ich steige aus und bin dann wieder rein und habe dann den ganzen Schluss dann weggeguckt irgendwie und fand es großartig auch. Super.
Ja. Ich muss aber auch sagen, auch
super gedreht und super gefilmt. Da gab es immer wieder Einstellungen, wo man dachte, wieso wird das jetzt von hinten aus durch eine Glastür irgendwie gefilmt oder in der Spiegelung des Schalthebels des Autos und so. Also da so spannende Sachen.
Ja. Das ist auch noch so ein Kriterium, was wir vielleicht nennen müssen, wenn wir die Serienrevolution hier beschreiben. Also eine Spielfilmästhetik einfach auch. Das waren ja in Serien bis dahin auch nicht. Und das geht dann auch los mit Lost schon, was das Setting angeht und so weiter. Und bei Sopranos weiß ich gar nicht, aber eigentlich bei Breaking Bad dann vor allem so mit so abgefahrenen Einstellungen, da wird es ja richtig deutlich dann. Mhm. Und bei Game of Thrones so wird es ja dann, dass jede Folge eigentlich ein Spielfilm ist, so von der Ästhetik. Das kann man ja gar nicht mehr.
24 hatte ja auch nochmal irgendwie so eine andere. Ich muss aber auch sagen, vielleicht so ein bisschen von wegen, wie doll Serien-Crack man noch ist oder so. Ich muss sagen, jetzt so mit zunehmendem Alter oder auch vielleicht schlechter werdenden Serien und so weiter, ich ertappe mich halt immer wieder dabei, wie ich einfach so viele Sachen nicht zu Ende gucke. Ne? Also es werden jetzt bestimmt gleich von euch noch 1000 Serien genannt werden, die irgendwie groß sind oder so, wo ich vielleicht so eine Staffel geguckt habe. Allein schon dieser Satz, ja, musst du erstmal durch die erste Staffel durch, dann wird's geil. Dann denke ich mir so, ja, dann mach doch direkt geil, bitte. Ja. Also was soll nee, das?
Das ist Quatsch, das finde ich auch. Das Zeit, muss von Anfang an. Kostbar. Was bei mir am Anfang da passiert ist, bei ganz vielen Serien ist, bei Dexter zum Beispiel, ich habe den Vorspann geguckt und dachte schon, geil. Muss ich gucken. Ja. Guck, gefällt mir jetzt schon, das gefällt mir auf allen Ebenen so derartig, das kann nicht mehr schlecht sein. Ich glaube, das war da, wo mir das zum ersten Mal aufgefallen ist, wie toll, was für eine Wirkung so ein Vorspann haben kann. Und dann schaut man die Pilotfolge und ist komplett gehuckt und war, ich will das gucken, ich finde das Wahnsinn. Also das ging dann mal so eine Weile bei Serien, war das so ausschlaggebend. Wenn der Vorspann geil war, habe ich schon gleich gewusst, gucke ich, weiß ich jetzt schon, mache ich gar nicht mehr rum.
Das Tolle bei Dexter, fand ich, war ja, dass das zu einer so einer technischen, zu einem technischen Paradigmenwechsel nochmal passiert ist, wo es wegging eben vom Fernsehen, was im Fernsehen laufen muss, hin zu diesen Abo-Networks. Das ist ja dann von Showtime und genauso ja auch bei HBO und so, wo man sich dann auch bei Serien mal ordentlich was trauen konnte. Also es musste nicht mehr familienfreundlich sein, weil es konnte nicht sein, dass ein Kind oder so aus Versehen das guckt. Deswegen konnte es Gewalt geben, jede Menge Splatter und auch nackte Haut und so, was ja in Amerika undenkbar wäre in einem Fernsehsetting. Und das hat ja auch nochmal, fand ich, vor allem in diesen Serien der späten Nullerjahre oder frühen Zehnerjahre dazu geführt, dass nochmal so richtig krasse Serien kamen, mit wo halt so richtig viel passiert ist. So.
Ja.
Bei Californication auch so ein Beispiel. Da ist ja, was da so abging an naja, Erotik kann man es nicht nennen, aber da war auf jeden Fall auch Action am Start, sagen wir mal. So, genau. Und das bei Dexter halt auch, diese Gewalt und wie viel Blut da floss und so und was auch für krasse Serienkiller da immer wieder neu irgendwelche Sachen gemacht haben und er dann wieder auch. Ja. Habe ich sehr gerne geguckt.
Und was auch bei den Serien nochmal deutlich wird, ist, dass wir plötzlich Schauspieler entdecken, die wir so nie kennengelernt hätten wahrscheinlich, die bisher Nebenrollen gespielt haben oder in Serien, die wir nicht geschaut haben oder so. Also James Gandolfini hier, nachdem man Sopranos gesehen hat, entdeckt man den dauernd in irgendwelchen Nebenrollen, auch vorher schon, aber der ist einem halt nie aufgefallen. So. Und hier genauso, wie heißt Walter White? Hat er ja auch schon eine lange Karriere. Bryan Cranston hat auch eine lange Karriere, aber der ist einem halt nie aufgefallen. Der
Vater von Malcolm, ja.
Ja, eben, genau. Ja. Oder dann eben hier auch Dexter. So. Wie heißt er? Michael? Weiß nicht. Der hatte übrigens eine Serie vorher, die hieß Six Feet Under. Das war auch noch eine ganz, ganz, ganz frühe gute Serie, ich glaube auch HBO-Serie, würde ich fast sagen, also ziemlich bald nach den Sopranos kommen eigentlich die schon, eine Familie, die ein Bestattungsinstitut hat und der Vater stirbt und die zwei Söhne müssen diese Bestattungsfirma weiterführen. Ganz abgefahrene Serie und auch wirklich extrem deprimierend dann, vor allem hinten raus, also teilweise unerträglich. Und da taucht er zum ersten Mal auf als einer der beiden Söhne, dieser Schauspieler von Dexter, von dem ich gerade nicht weiß, wie er heißt.
Und vielleicht auch noch eine Besonderheit dieser Serien haben wir jetzt ja gerade schon, hier Breaking Bad hat mit Better Call Saul so ein Spin-off und also so ein Universum aufgemacht, so ein Franchise begründet. Dexter hat das ja im Prinzip auch, da sind ja auch so zwei, ein so ein Prequel, ein so ein Sequel und so. Ich habe es ehrlich gesagt auch nicht geguckt, weil ich davon ausgegangen bin, dass es scheiße ist. Deswegen weiß nicht, habt ihr es gesehen? Da gab es ja dieses New Blood.
Und also ich bin ein großer Dexter-Fan gewesen. Ich fand, Dexter ist eine, also taucht, kann ich jetzt schon sagen, taucht in meinen Top 5 auf. Und ich habe dieses New Blood geguckt und es war unsäglich. Also es war noch schlimmer als befürchtet. Ich weiß nicht, heißt es New Blood oder Cold Blood? Also diese, mit dem Sohn dann plötzlich und so, wo er da in Alaska lebt. Also es schließt quasi an die letzte Einstellung der Serie an, wo er ja in so einer Blockhütte sitzt irgendwie und sich da zurückzieht und landet eben in Alaska und erlebt er und baut da ein neues Leben auf. Ja. Und dann kommt sein Sohn, er hatte ja geheiratet, Rita. Und die ist, wurde ja dann ermordet und dann hat er ja zwei Kinder eigentlich noch so, oder wie sagt man, Stiefkinder. Und der Sohn taucht dann auf und hat eben dieses Killer-Gen auch oder dieses Bedürfnis zu töten, hauert auch in sich. Und es ist so schlecht. Und jetzt habe ich gar keine Lust mehr, diese neue Staffel nochmal zu gucken. Ja. Oder diese neue Serie mit Dexter. Ich weiß nicht, für mich.
Ich wollte sagen, das ist jetzt nochmal was Neues.
Ja, und er wurde erschossen. Am Ende wurde er erschossen von seinem eigenen Sohn. Ja. Und jetzt taucht er wieder auf. Und das ist ja Dallas hier irgendwie, Bobby Ewing, der plötzlich auftaucht. Und es war nur ein Traum.
Dämlich.
Da habe ich schon keine Lust
mehr. Das muss man sagen, das ist so ein bisschen so dann auch so dieser Nachteil, dieses Ausschlachten und also.
Ja.
Fast alle tollen Serien gehen zwei Staffeln zu lang irgendwie dann auch und so, ne? Und dieses nicht loslassen können und so.
Ja.
So, und das war bei einer meiner Lieblingsserien auch so. Und ich möchte, wir sind immer wieder dran rum irgendwie vorbei, aber ich möchte sie ein bisschen näher noch besprechen, nämlich 24. Wir haben es gerade kurz angesprochen, aber die Idee allein dieses Realtime-Formats, wo man ja wirklich das Fernsehen auch noch genutzt hat, weil dann in diesen Werbepausen wurde dann auch einfach dieser Timer weitergesetzt und so. Und dass dann alles gleichzeitig stattfindet, das war schon mal sehr, sehr, ja, sagen wir mal, neu und auch seitdem nie wieder gesehen. Und ich fand es einfach ultra spannend. Also da waren wirklich diese Sachen, der Cliffhanger und so, also das haben die ja auf die Spitze getrieben. Und was mit diesem Jack Bauer die ganze Zeit da passiert ist, überhaupt mit all diesen Leuten, das war schon krass. Und da ist auch so ein paar von diesen Leuten eben Charakteren, mit denen man so mitfiebert und die man am Ende auch so ein bisschen schade war, dass es vorbei war. Also da war ja nicht nur eben Jack Bauer, sondern auch irgendwie Chloe O'Brien und seine Tochter, die Kim und so.
Tony
Almeida, der auch später irgendwann plötzlich einfach mal wiederkommt, obwohl er das eigentlich biologisch nicht könnte und so. Und der Präsident Palmer und dann gab es irgendwie gute Präsidenten und böse Präsidenten. Mhm. Die Parteien wurden nie genannt, aber man wusste genau, wer zu welcher gehört. Und das haben tatsächlich auch meine Eltern geguckt und da bin ich da reingestiegen und das fanden die wohl auch mal gut.
Mhm.
Und na klar, es spielt mit diesen ganzen amerikanischen Feindbildern. Es ist ja auch eine Serie von Fox Interactive oder von Fox Studios. Aber es ist ich fand das mega. Und da hat man halt auch gemerkt, diese 24 Folgen pro Staffel, da ist richtig was passiert.
Hm.
Was an einem Tag so passieren kann, habe ich mir immer gedacht.
Yeah.
Und da habe ich auch selber versucht, mal so 24 Stunden wach zu bleiben und solche Sachen. Ne? Einfach mal um das und dabei noch nicht mal die Welt zu retten, sondern einfach nur so. Da ist ja auch, am Anfang ist immer eine Bedrohung und man denkt irgendwie, das ist jetzt der Oberbösewicht und dann ist es aber irgendwie nur ein ganz kleiner Fisch in einem viel größeren Netzwerk und das geht so, alle 12 Stunden kommt nochmal ein richtiger Twist. Also ich fand das ganz toll. So.
Ich auch.
Und das wird hinten raus auch schlecht.
Ja.
Aber
also
die ersten 4, 5, 6 Staffeln, da wird er irgendwann noch von den Chinesen irgendwie entführt und so. Also das passiert so viel, der arme Jack Bauer, ey.
Also das war, als ich das gesehen habe, dachte ich, das ist das mit Abstand Spannendste, was ich jemals gesehen habe.
Ja.
Das war, ist völlig eine neue Dimension an Spannung. Ja, da kann auch kein Spielfilm mehr mithalten oder so. Du kannst in 90 Minuten keine so eine Spannung erzeugen, glaube ich, wie da. Und nachdem man das gesehen hat, muss ich auch sagen, es ist schwer, da nochmal ranzukommen für irgendjemand. Also was wirklich Spannung, so Nägelkauen, so Wettlauf gegen die Zeit, oh Gott, ja, nein, nicht, so. Diese Art von Spannung, wie man es vielleicht bei einem Fußballspiel oder so normalerweise noch hat, wo man wirklich so Adrenalin und mitzittert und so. Und das kann, also das ist ist, glaube ich, unerreicht einfach und eine völlig neue Dimension an Spannungsfernsehen. Und halt
aber
eben
ich kann mir das aber gut vorstellen, wenn du jetzt sagst, das wird hinten raus schlechter, weil ich weiß auch, ich habe die erste Staffel habe ich auf jeden Fall geguckt, weil das ja auch einfach so, also musste man ja gucken, also lol, wie krass ist das und so, ne? Mhm. Und wenn ich mich so recht entsinne, das war ja schon so, dass diese erste Staffel so eine Geschichte so halbwegs zu Ende erzählt hat. Also zumindest war die erste Gefahr dann irgendwie gebannt, so, ne, in einem Tag. Jack Bauer saved the day auf jeden Fall. Und als dann die zweite Staffel anfing, habe ich, glaube ich, so 2 Folgen geguckt und dann, da war das für mich schon durch, weil ich dachte so,
ja.
Kommt halt jetzt kommt noch ein krasser Tag, okay, aber ich habe den krassen Tag ja schon gesehen, also.
Ja.
Also er hat schon viele krasse Tage.
Das lebt, ja genau, und dann kommt auch, irgendwann kommt dann bei mir auch der Stellpunkt, wo ich so, ja klar.
Und was
na, halt das auch noch, logisch. Ja,
warum
ja.
diese Serie natürlich auch anderweitig interessant ist, ist, es ist halt post 9/11 und War 9/11. On Terror mhm. und so weiter und zeigt natürlich schon auch die Ambivalenz der amerikanischen, vermeintlichen amerikanischen moralischen Überlegenheit und so weiter. Wie weit darf man gehen und Folter und so weiter. Großes Thema ja in den Jahren hier Irakkrieg und dann Abu Ghraib und so, also 2005, 6, 7, auch für mich als Englischlehrer damals im Englischunterricht. Ich habe auch teilweise Stellen aus 24 Hours im Unterricht eingesetzt, waren natürlich tolle Dialoge auch teilweise über amerikanische Außenpolitik und Selbstverständnis und so weiter. Und diese Frage, why do they hate us so much? Ja, für Amerikaner schwer zu beantworten. Wenn man von draußen drauf guckt, denkt man, ja, mir fallen schon ein paar Gründe ein. Und auch solche Dinge tauchen ja da auf in dieser Serie. Deswegen war das ja auch auf mehreren Ebenen interessant und auch wieder passt in unsere Kategorie so komplexe politische, soziologische Darstellungen einfach auch in Serien.
Hat auch den ersten schwarzen Präsidenten vorweggenommen, ne? Also vor Obama.
Richtig,
schon.
Ja. So, ja,
die erste weibliche Präsidentin steht noch aus, die kam später auch noch.
Dann haben wir eigentlich so, glaube ich, die wichtigsten diese frühen Serie der Nullerjahre. Gibt es da noch was wir nennen müssen, bevor wir vielleicht nochmal in so ein paar Kategorien auch reingehen? Ich denke, wir könnten ja vielleicht heute, machen wir so noch 10 Minuten und dann machen wir auf jeden Fall einen zweiten Teil. Da gibt es noch zu vieles, glaube ich.
Also ich habe noch eine ja? über die würde ich ganz gerne auch noch kurz in dem Zusammenhang so ein bisschen sprechen, weil wir jetzt ja auch schon viel so über so Seriality und ein durchgängiger Plot, der erzählt wird und vor allen Dingen auch so Charakterentwicklung und so weiter gesprochen haben. Und es gibt eine Serie, die ich finde, die so ein Hybrid ist, wo man auch so sieht, die ist eigentlich so erzählt, wie früher Serien waren, so mit Fall der Woche oder Monster der Woche oder was auch immer. Aber diese Komplexität der Charaktere, die sich entwickelnden Charaktere, die auch ihre ganz eigenen Probleme und so mitbringen und so weiter und so fort, ist für mich Criminal Minds. Die ist 2006 fängt die an, das ist im Prinzip so eine FBI-Kriminalserie, wo es so um so Profiler geht, die so Serienverbrecher jagen. Und das fängt im Prinzip, am Anfang ist das wirklich so eine Folge, dann jagen die da einen Serienkiller, dann profilen die den, dann fangen die den, nächste Folge, so nach dem Motto. Aber irgendwann fängt das dann halt eben an, dass dieses Superteam von Genies und super krassen Leuten dann halt so an ihre Grenzen kommen, dann kriegen die Leute mal nicht, dann entkommen die denen, die bedrohen die dann und ihre Familien und dann sterben da auch am laufenden Band irgendwelche Familienangehörigen und die werden selber zu Zielen und leiden dann halt auch so an so posttraumatischen Stresssyndrom und alles mögliche. Und die entwickelt sich halt auch dann so nach so ein paar Staffeln zu so einer komplexeren Serie, wie ich finde. Und, aber ich glaube, die läuft auch mittlerweile immer noch. Das heißt, die wird jetzt mittlerweile auch unschaubar schlecht sein, weil er da 26 Mal im Kreis sich gedreht hat und so. Aber die hatte wirklich so in den, so in so, so nachdem die ersten ein, zwei Staffeln vorbei waren, war die wirklich gut und auch sehr fesselnd und spannend auf jeden Fall immer.
Da fällt mir eine Serie ein, die zeigt, wie dieses Profiling begonnen hat in den USA in den 60er Jahren. Habt ihr die gesehen? Mindhunter?
Mindhunters.
Ja. Fand ich super. Hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. David Fincher hatte da auch die Finger drin, glaube ich, produziert und auch ein paar Folgen Regie geführt. Und da, ja, auch diese Idee, dass man so Serienmörder dann einfach interviewt und schaut, wie die ticken und so. Und halt diese großen Serienmörder der 60er Jahre dann halt, die ja gerade so wahnsinnig populär sind. Und, so, ne? Ja, Dahmer noch und Ted Bundy und die sind ja so Namen so. Die ja, da kriegt ja jeder seine eigene Serie auch mittlerweile gerade.
Die ist auch noch die True Crime Serie hinterher sozusagen.
Ja, genau. Ich glaube, noch eine wichtige frühe Serie der Nullerjahre ist Mad Men. Die nochmal zeigt, oder vielleicht die erste Serie, die so mal nicht in der Gegenwart spielt, sondern eine andere Zeit zeigt. Und das ist ja quasi, wird da ein Fass aufgemacht, das auch eine ganze Menge Ideen dann plötzlich hervorgebracht hat für Serien, die eben historisch sehr präzise recherchiert irgendwie uns in eine andere Zeit nochmal mitnehmen, auch auf eine Art und Weise, wie wir das bisher ja auch nicht gekannt haben oder höchstens aus Romanen eben. Und Mad Men entführt uns jetzt eben in die späten 50er, frühen 60er Jahre in die Welt der Werbeagenturen in New York, wo diese Leute arbeiten und dann aber eben auch in die Vororte, wo sie leben mit ihren Familien. Und es ist, also diese ersten drei Staffeln von Mad Men sind eigentlich auch was man nie mehr vergisst, weil man plötzlich mit einem Männer-Frauenbild, mit Männer-Frauenbildern konfrontiert wird, die einen so jetzt, glaube ich, nicht mehr so geläufig sind oder zumindest uns vielleicht nicht hier. Unfassbare unfassbar auch, wie man mit Kindern umgegangen ist und so weiter, wie ja dieser Vater, dieses Rollenverständnis des Geldverdieners, ja, die auch den ganzen Tag rauchen. Also eine Folge Mad Men, du hast eigentlich das Gefühl, du hast selber geraucht irgendwie, weil Zigaretten eine derartig große Rolle spielen, dass man es fast nicht mehr aushält irgendwie. Ja, und natürlich damit auch, wie Frauen behandelt werden im Berufsleben und so weiter, was für Hindernisse, was die konfrontiert werden, dass sie eigentlich nur Sekretärinnen sein können, dann Sexobjekte und so weiter. Also unfassbar, wahnsinnig gut gemacht und sehr, sehr faszinierend. Ich bin dann irgendwann mal ausgestiegen, weil es wird mir dann zu abgefahren. Aber die ersten drei Staffeln sind grandios und haben uns auch eine Reihe von Schauspielern auch präsentiert, die wir ohne Mad Men nicht kennen würden. Allen voran John Hamm, den ich sehr, sehr, sehr liebe seit dieser großartigen Rolle als Don Draper. Auch eine Figur, die man eigentlich nie vergisst, wenn man die Serie gesehen hat.
Okay. Ah ja. Mhm. Die habe ich nie gesehen. Aber ich
auch nicht, aber ja. Ja, vielleicht. Man weiß, dass es die gibt.
Ja,
es gibt so Serien wie eben jetzt auch hier Sopranos oder so, ja. Die sind so bedeutsam, da weiß man halt, ohne die gesehen zu haben, worum es da geht. Sollen wir vielleicht noch eine, hier die erste inhaltliche Kategorie sozusagen machen?
Ja, können wir noch machen. Ja, schlag was vor. Oder hast du noch was?
Bei mir nehme ich jetzt, ja.
Alex, wolltest du noch
was? Ja, können wir. Ich hätte sonst noch eine Serie gesagt, die ich auch noch irgendwie so zum Rausgehen, aber machen wir so weiter.
Vielleicht findest du die Möglichkeit, sie noch reinzuschleichen irgendwo an irgendeiner Stelle.
Ja, das wird mir gelingen, auf jeden
Fall. Also, Martin.
Die nächste Kategorie, die du vorgeschlagen hattest, waren ja die spannendsten und aufwühlendsten Serien.
Ja.
Und da habe ich tatsächlich nur eine einzige aufgeschrieben, weil ich viele andere auch woanders untergebracht habe sozusagen. Und da musste ich richtig lange in die Recherche gehen, um den Titel rauszufinden. Es ist mir partout nicht eingefallen. Und dann, wie man da so googelt, wenn man so anfängt, dann einfach so Schlagwörter, so Serie mit einem okkulten Kult und dem Teufel und das, was ich mir da zusammen gegoogelt habe. Es geht auf jeden Fall um die Serie Devil in Ohio.
Ja,
hast du, glaube ich, schon mal erwähnt.
Die ist von 2022.
Ja.
Und ich glaube, es gibt auch nur die eine Staffel, oder zumindest habe ich nur eine Staffel gesehen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob die abgedreht ist. Und die hat mich, während ich die geguckt habe, nachhaltig geschädigt.
Die habe ich gesehen und auch sehr, sehr gern geguckt. Ja.
Also ich fand die so krass.
Ja.
Also das war wirklich so eine, auf so einer ersten Ebene eigentlich so total dumm, weil so dieses, ja hier, da ist so eine Sekte und keine Ahnung und irgendwelche Teufelsanbeter, wo du so, boah, ja, so, die 90er haben angerufen und wollen ihren Plot zurück, so nach dem Motto. Aber da passiert dann im Laufe, und das sind ja irgendwie, ich tippe so auf 8 bis 10 Folgen, also so Classic Miniseries mäßig so. Und in diesen Folgen, also das fängt so an und ab in Folge 2 denkst du, ja gut, klar, ich weiß genau, was passieren wird, alles ist total offensichtlich und ab Folge 3, jede Folge nimmt dich nochmal an der Nase.
Du weißt halt nie, haben die jetzt eine Psychopathin da ins Haus geholt oder stimmt
das? Du schiebst das, nur Panik, du hast nur Schiss um alles und es ist, also es ist wirklich
ist gut,
toll.
Gut. Super, schön, dass du dir erwähnst, ich hatte gar nicht mehr auf der Liste. Gut?
Ja.
Über spannende Serien, also 24 in richtig, richtig gut ist dann halt Homeland. Erste Staffel ist auch mit unerträglich spannend. Also Wahnsinn. Am Ende mit der Bombe
wird
irgendwie
dann aber auch.
Wobei, also man darf Homeland, ich habe auch immer so Momente gehabt, wo ich dachte, jetzt ist gut, aber jede Staffel nochmal gut. Und vor allem sind sie hinten raus nochmal richtig schlau geworden. Okay. Und sie haben auch ein großartiges Ende für die Serie gefunden. Also ich kann nichts Schlechtes über Homeland sagen. Es gab Momente, wo ich auch gedacht habe, sie ist mir zu anstrengend und ich möchte da nicht nochmal rein und so weiter. Und dann braucht man manchmal 2-3 Folgen, wo man denkt, ach, ich weiß nicht, jetzt das wieder okay und auch Afghanistan und wer ist jetzt der Gute, der Böse, wer ist er? Und dann ist man aber doch wieder, saugen sie einen wieder rein und es wird wieder so saumäßig spannend, dass man es fast nicht aushält. Und schlaue Kommentare halt auch zur jeweilig aktuellen US-Politik und auch wirklich tolle Darstellungen von inkompetenten amerikanischen Präsidenten, ja, die nur auf ihre Berater hören und mehr Marionetten sind und man nicht mehr weiß irgendwie, also die einfach auch die Welt zu schwarz-weiß sehen und wir als Zuschauer von Homeland wissen schon, nein, sie ist nicht so einfach, sie ist wahnsinnig komplex. Ja, sieh's doch mal. Ja. Und Claire Danes macht das halt ganz fantastisch und alle Hauptfiguren sind einfach richtig toll.
Ja.
Und ich bin dann auch ausgestiegen, nachdem sie den hier, wie heißt er denn? Damien, der in der ersten Staffel da den Offizier spielt, der zurückkommt. Damien, ja, du guckst, ich rede weiter.
Lewis.
Ja, der hingerichtet wird im Iran, ich glaube am Ende von Staffel 3. Ja. Und da dachte ich, ihr könnt mich am Arsch lecken, ich gucke nicht weiter. Jetzt reicht's. Ja. Das schaue ich mir doch nicht weiter an. Aber das geht echt noch gut weiter und man muss das eigentlich gucken bis zum Ende. Vor allem, weil sie hinten raus nochmal richtig toll werden.
Ach, Rupert Friend ist auch dabei, genau. Den habe ich letztens noch in dem neuen Jurassic Park gesehen. Morena Baccarin ist auch und Claire Danes natürlich spielt großartig, ja. Gut, dann gehe ich nochmal da rein. Ich glaube, ich gucke dann nochmal weiter, weil irgendwann bin ich nämlich ausgestiegen. Ich glaube, an der gleichen Stelle, wo du auch ausgestiegen bist. Aber allein auch diese Grundprämisse, dieser Prisoner of War, der zurückkommt und dann ist die Frage, ist er jetzt umgedreht worden oder nicht? Also, das ist super spannend
gewesen. Das Ende von der ersten Staffel, wo man nicht weiß, verübt er jetzt dieses Attentat oder nicht, ist es ist das spannend.
Und dann auch wieder der Impact auf die Familie. Da haben wir es wieder, ne, dass es eben auch irgendwie in dieses Privatleben reingeht. Genau, sehr schön.
Da noch ein Begriff, den habe ich euch mal geschrieben, aber wir haben ihn noch nicht genannt, den ich da gefunden habe. Das literarische Fernsehen wird ja, wenn man diesen Paradigmenwechsel beschreiben möchte, dann ist es das wahrscheinlich am besten. Wo wir plötzlich merken, wir müssen eigentlich keine Romane mehr lesen, weil die Serien liefern jetzt das, was Romane bisher halt waren in der Komplexität und so weiter. Und dann wurde ja gerade bei den Sopranos und so wurde auch oft so Vergleiche zu Tolstoi oder so, wo man sagt, so Familien wurden nie differenzierter beschrieben als bei Tolstoi oder jetzt eben in diesen neuen Serien. Und da gehört sicher auch Homeland mit dazu, was die Komplexität angeht. Eine wahnsinnig spannende und auffühlende Serie für mich war noch die Serie Broadchurch. Das ist eine englische Krimiserie. Und diese ersten zwei Staffeln sind ein zusammenhängender Fall. Eigentlich ein Mordfall an einem Kind, glaube ich. Ja. Und diese zwei Kommissare kommen da in diesen Küstenort und wollen diesen Fall aufklären. Und wir lernen diesen Ort kennen und eine ganze Reihe von Bewohnern. Und diese Serie wird so aufwühlend und spannend hinten raus, als es dann eben um die Auflösung geht und man kann sie nicht glauben und man will sie nicht glauben und die Kommissare wollen sie auch nicht glauben und es ist so unerträglich. Ja. Ich weiß doch, dass ich konnte dann nicht mehr sitzen. Ich bin dann nur noch hin und her gelaufen beim Schauen. Also die letzten 3 Folgen, glaube ich, habe ich nur noch laufend verbracht. Konnte nicht mehr. Meine Frau, damals Freundin noch, ist fast verrückt geworden mit mir irgendwie. Sie fand es auch wahnsinnig spannend, aber sie hat gesagt, setz dich hin. Ich kann nicht mehr sitzen, ich kann doch nicht sitzen, ich kann doch jetzt nicht hinsitzen.
Ja,
sehr, sehr toll.
Definitiv. Das war auf jeden Fall auch, auch in der BBC-Serie generell, da auch das bekannte BBC-Personal ist da drin, also das ist wirklich sehr, sehr super gewesen.
Und eine Schauspielerin, die man da zum ersten Mal gesehen hat, die seither ja mittlerweile als die neue Meryl Streep gilt, Olivia Colman, wahnsinnig, wahnsinnig toll.
Ja. Genau. So, eine sehr aufwühlende Serie habe ich auch noch im Angebot, nämlich Hannibal. Die Serie zu Das Schweigende Lämmer, Roter Drache, dieses Ganze mit eben Hannibal Lecter und das so ein bisschen die Vorgeschichte davon und aber auch irgendwie selbst in sich abgeschlossen, 3 Staffeln und da passiert halt auch so einiges. Er ist dann auch mit auch super besetzt mit Lawrence Fishburne und hier mit Mads Mikkelsen als eben Hannibal und allein schon, was da alles so also auch für Abgründe sich auftun. So, da gibt es ja auch wieder verschiedene Serienkiller und ey, was sich die Leute ausdenken, also diese Autoren, ist auch eine Serie von Brian Fuller, der ist ja auch sowieso ganz groß. Was geht bei dem im Kopf? Mhm. Also die fand ich auch super, super spannend. Ja.
Mads Mikkelsen, spielt der die Hauptrolle da?
Ja, der spielt den Hannibal Lecter.
Ja, genau. Eine Folge habe ich mal gesehen. Ja, okay.
Lawrence Fishburne spielt irgendwie diesen Ermittler und dann ist der ständig bei dem Hannibal eben auch zu Besuch und der ist da irgendwie so Berater oder irgendwie Psychologe oder so und er weiß halt auch überhaupt nicht, dass er da dieser Kannibale ist und so. Okay. Und dann kriegt er auch ständig irgendwie was vorgesetzt, was er dann isst und dann,
Ich habe noch zwei spannende Serien. Dann genießt
er sie mit einem Chianti.
Genau, und ein paar Carabohnen. Ja. Und da gibt es halt noch diesen anderen Ermittler und dann sind die aber irgendwie interconnected und dann gibt es irgendwie die ganze Zeit, geht es auch ein bisschen mystisch und abgedreht ab. Aber würde ich auch, ich müsste vielleicht nochmal gucken. Ja.
Und der Fishburne-Charakter, der ist doch auch so irgendwie so, hat er nicht selber auch so diverse psychische Probleme einfach.
Ja, ich glaube, deswegen
ist der nicht sogar bei ihm in Behandlung?
Behandlung, einfach? Genau. Der Hannibal, der ist ja da noch einfach normaler Psychologe oder Psychiater. Ja.
Ja, das ist ja spannend. Ja, aber als guter Ermittler muss er ja einen an der Klatsche haben.
Ja, natürlich. Sonst bockt's nicht. Alkoholproblem unterste Verhandlungsbasis.
Mindestens.
Zwei spannende Serien noch. Eine erwähne ich erst in meiner Top 5. Die lasse ich hier weg. Und dann aber noch eine. Und zwar heißt die The Killing. Und es ist das amerikanische Remake von einer dänischen Serie, glaube ich. Kommissarin Lund hieß es. Und The Killing ist, glaube ich, nimmt den ersten Fall, aber ist dann eben eine amerikanische Produktion mit Jeff Kinnaman als männlichen Ermittler und einer Schauspielerin, von der ich gerade nicht weiß, wie sie heißt, die ich auch nie mehr irgendwo gesehen habe, die das aber ganz fantastisch gemacht hat, einen auch wahnsinnig genervt hat mit ihrer neurotischen, psychotischen Art, aber dann eben halt auch wieder unglaublich einen dazu gebracht hat, mit ihr mitzufiebern. Auch ein spannender Fall in der ersten Folge, in der ersten Staffel mit einer ermordeten Jugendlichen. Und auch, ich weiß nicht mehr genau warum, aber ich weiß, dass Broadchurch und The Killing für mich damals unfassbar aufwühlend und spannend waren. Ich habe The Killing direkt nach Broadchurch geguckt und dachte so, was ist denn eigentlich los? Irgendwie ist jetzt irgendwie nur noch so, ich will jetzt mal wieder was anderes gucken. Das ist mir alles viel zu nervenaufreibend. Man kann das ja auch nachts nicht gucken, dann kann man ja nicht schlafen. Ja. Ich habe da wirklich nach so einer Serie oder so nach einer Folge, da brauche ich ja die nächsten 1,5 Stunden nicht ins Bett wollen. Das geht ja nicht. Das muss man ja dann irgendwie auch schon wieder überlegen, wann schaut man das überhaupt.
Das war bei Hannibal auch so, ja.
Was ja jetzt eine feine Überleitung ist, weil ich kann ja schon mal spoilern, die nächste Kategorie sind ja dann Feel-Good-Serien, also praktisch genau das Gegenteil.
Ja, genau. Und die kann man dann wieder schauen, kurz vor dem ins Bett gehen. Genau, dann machen wir mit Feel-Good-Serien weiter. Nächstes Mal, das war schon mal sehr schön. Wir haben eine Menge Names gedroppt, aber auch schlau analysiert und subjektiv bewertet, wie es unsere Art ist.
So.
Und wir hören uns in der Woche wieder. Ich freue mich jetzt schon. Bis bald. Ciao.
Wir uns auch.
Tschüss.
Bis nächste
Woche. Tschüss.